Doppel und Oranje. Rustikale Brandenburger Herzlichkeit trifft königliche Pracht mit niederländischen Wurzeln. Oranienburg gilt als das nördliche Tor zwischen Berlin und der Mark Brandenburg. Als Bürgermeister lade ich Sie zu einer Reise durch diese spannende Stadt ein, die auf eine sehr ambivalente Geschichte zwischen Toleranz und Totalität zurückschaut. Wir blicken aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn und sowieso über den Tellerrand hinaus. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Ihr Alex Lesicke.
Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Marco Bartsch und Sonja Höschele von der Oranienburger Tourismus- und Kulturgesellschaft, der TKO. Eine Stadt ist nämlich mehr als Häuser und Straßen, sie ist zum Beispiel auch all das, was die Menschen verbindet. Hier kommt die TKO ins Spiel, denn deren Hauptziel ist es, die Stadt zum Glänzen zu bringen. Da ist es nicht vom Nachteil, wenn man selbst eine stadtbekannte und schillernde Persönlichkeit ist, so wie man es über Sonja und Marco ganz sicher sagen kann. Für mich gehören Sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Marco Bartsch und Sonja Höschele. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo Alex.
Wir freuen uns auch.
Ja, schön hier zu sein.
Danke für die tolle Einleitung.
Ja. So ist man ja fast gerührt.
Oh, ja. Definitiv.
Ja, aber passt zu euch, ne? Also ich darf schon sagen, also die Mehrheit der Oranienburger, also da jetzt keine Einladung gebraucht, man kennt euch schon auf der Straße. Ich glaube, wenn ihr durch die Straßen geht, ihr werdet auch schon angesprochen mit Hallo und schön, dass ihr da seid.
Also Sonja definitiv auf jeden Fall, durch auch Musik und sowas. Und
ach, meine Frau nicht weniger.
Tatsächlich, meine Frau nervt es teilweise, wenn wir irgendwie auch fest
unterwegs sind. Man kommt halt nicht vorwärts, man ist unterwegs. Und ist aber auch schön, ne? Man betritt die Straße und man läuft 2 Meter und kann freundliche, bekannte Gesichter begrüßen.
In der Regel sind es ja nette Begegnungen. Ne?
Genau,
ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass ihr darunter leidet.
Nein, also ich nicht.
Wir haben tatsächlich einen Beruf hier und eine Aufgabe, die ja immer sehr positiv belastet ist. Wir dürfen ja wirklich tolle Sachen machen und das kommt bei den Leuten natürlich auch gut an. Wir haben immer welche, die auch ihre Kritiken äußern. Man trifft nie den Geschmack von allen, aber daran können wir einfach nur wachsen. Das ist so ein Punkt, wo den nehmen wir gerne auf und wir hören uns die auch an. Also das ist halt immer ganz wichtig tatsächlich auch. Und,
absolut.
Aber der überwiegende Teil ist sehr positiv und das bestärkt uns natürlich auch
immer. Ist auch mein Eindruck von außen, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Zum Wenn man so positive Feedback bekommen würde, könnten wir uns ja auch gar nicht weiterentwickeln. Richtig. Und das ist ja auch ein Punkt, den man immer wieder betrachten muss, dass man sich selber weiterentwickelt und alles ringsherum weiterentwickelt. Deshalb ist das auch völlig in Ordnung, wenn da mal was Negatives kommt, ne? Und so negativ ist das in der Regel auch gar nicht, ne? Also deshalb ist das völlig okay.
Man darf euch ansprechen, auch streiten und so.
Natürlich.
Ja. Na, streiten tun wir uns nicht.
So einfach mal nicht hier.
Wir diskutieren, das ist
genau, wir fechten es aus, aber es wird nicht gestanden.
So, für Protokoll ist erstmal wichtig, wo wir sind im Schloss Oranienburg und zwar wieder einmal im Büro unserer Gleichstellungsbeauftragten, liebe Christiane, schöne Grüße. Wir passen gut auf dein Zimmer auf. Heute ist der 14. Mai, behaupte ich, und die Sonne scheint.
Ja.
Also Frühling ist da, es fühlt sich schon so ein bisschen nach Sommer an. Der Pool dürfte aufgebaut sein, sofern man einen hat. Und ansonsten sollte man jetzt demnächst mal auf Wasser springen. So, das so zur Einordnung. Ich habe ein paar Eingangsfragen, die ich gerne öfter stelle und die würde ich auch euch stellen. Wir sind jetzt übrigens zu dritt, das heißt, das ist ein bisschen die Herausforderung als Mikrofon. Ich hoffe, das klappt. Ich stelle das mal in die Mitte, vielleicht ist das dann auch irgendwie besser, aber es wird schon klappen. Das soll nur zu eurer Beruhigung beitragen, ne? Weil ich merke, ihr seid sehr aufgeregt.
Ja.
Ihr habt ja auch beide Bühnenerfahrung, ne? Also vielleicht vorab. Also soll ja sowieso, aber
nur hinter der Bühne.
Nee, ehrlich, ja. Aber du wirkst schon noch wie jemand, der auch so ein bisschen.
Also bei der Schülerband bin ich nicht hinausgekommen.
Aber ich habe dich schon mal eine Anmoderation machen.
Ja, Anmoderation, sowas ungern, aber tatsächlich.
Meine Rolle in der Hintergrund bist du gerade nicht.
Nee, schon. Also man möchte das, was man auch, an dem man arbeitet und in dem man Leidenschaft reinbringt, natürlich auch mit begleiten. Aber ich bin jetzt, so Sonja kann man schon, Entschuldigung jetzt den Begriff, aber Rampensau schon titeln, also das bin ich jetzt nicht. Ich mache das gerne im Hintergrund. Ich bin eher wirklich dann das Arrangieren, das Machen. Ich bin technisch begeistert. Immer lieber an den Reglern spielen und sowas. Alles Licht ist eine Leidenschaft von mir. Ja, genau, das ist. Und wie gesagt, über eine Musikerkarriere in der Schule bin ich nicht hinausgekommen. Aber da tatsächlich, Gitarre ist meine Leidenschaft. da hat meine Tochter mehr Talent. Tatsächlich.
Oh ja, das müsst ihr noch erzählen. Aber ich habe jetzt erstmal, wir müssen ordentlich abwecken hier. Ne? Also Ihre Wirkungsstätte in Oranienburg. Wo findet man euch in der Regel?
Im Schlosspark meistens. Oder halt in der Hohe Straße im Büro bei wichtigen Anliegen. In der Orangerie natürlich auch zu allen wichtigen Veranstaltungen und auch zu allen unwichtigen Veranstaltungen. Da sind wir überall anzutreffen.
Genau, also Headquarter, ja. Wie Sonja sagt, Römerstraße 37.
Das weiß man gar nicht, ne?
Kennt man gar nicht. Das ist tatsächlich so ein bisschen hinten so schön im Grün versetzt, aber mit Blick auf den Hafen, mit Blick auf unseren schönen Wohnmobilstellplatz, der auch zu unserem Aufgabengebiet gehört, der auch viel Spaß macht. Deswegen haben wir heute festgestellt, also wir sind extrem breit aufgestellt. Also ja. Wir sind so von der Holding die kleinste Gesellschaft, aber haben wirklich ein super tolles, großes Aufgabenspektrum mit dem Schlosspark schon alleine. Ist ja da arbeiten zu können, wo andere Urlaub machen.
Können wir sogar auch sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber jetzt hast du dann ja gerade schon eine Ticker räumlich gut eingeordnet. Also dort Schlosspark, Orangerie ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Schlosshafen,
Wohnmobilstellplatz.
Der direkt daneben ist, den betreut ihr auch.
Tourismusinformationen, ja.
Habe ich jetzt noch vergessen, schon, wird vergessen. Und ansonsten seid ihr sowieso überall in der Stadt, wo eine Veranstaltung zu organisieren ist.
Genau.
Okay, dann haben wir das auch mal geklärt. Habt ihr einen Lieblingsort in Oranienburg?
Na, wir dürfen ja nicht sagen Schlosspark und Grabosee.
Ehrlich gesagt, das ist so eine kleine Regel, da habe ich vorab schon ein bisschen eingegrenzt. Wenn ich das nicht vorab sagen würde, es würde immer Schlosspark oder Grabosee kommen.
Aber das sind natürlich auch absolute Highlights in Oranienburg. Ne?
Okay, dann haben wir
obwohl das jetzt der, obwohl der Grabosee ja tatsächlich, seit ja in den Führern auch viel drin steht, immer voller wird. Ne? Dadurch verliert er für jemand, der da aufgewachsen ist am Grabosee und das halt kennt, dass wenig Leute sind, ein bisschen an Attraktivität. Aber im Zweifelsfall bleibt man da einfach an der Fähre.
Ich kann den Podcast tatsächlich auch bestätigen, es ist alles andere als ein Geheimtipp. Also jeder denkt, der Grabosee, der müsste mal erwähnt werden. Ja, es gibt ja noch zwei, drei andere Sachen.
Auf jeden Fall, absolut.
Na und?
Jetzt überlege ich, was die schönste Ecke ist. Ich sitze total gerne im Biergarten vom Oranienberg.
Ja.
Da ist es schön und auch der Weingarten bietet ein tolles Ambiente. So mit den kleinen Teich und so. Ja, ist schön rustikal. Also ich mag es ja eher rustikal als schickimicki.
Also den Biergarten im Oranienberg kann ich natürlich auch nur einen Haken hintermachen. Das ist ein Ort, der bringt mir persönlich mal Ruhe. Das ist ein toll. Aber ich habe tatsächlich in Oranienburg, ich bin viel und gerne unterwegs, mal mit dem Fahrrad oder bin auch leidenschaftlich Motorradfahrer, jetzt Männertag auch, anstatt mit dem Fahrrad war ich mit dem, und dann durch Lene zu cruisen, hinten am See lang, über Sachsenhausen und so, es macht alles Spaß. Das ist gerade jetzt, wenn es der Frühling alles grün ist, das ist nochmal so eine schöne Atmosphäre einfach. Ne? Und die Wege sind auch kurz, muss man dazu auch sagen. Also ich bin total gerne in der Innenstadt auch hier.
Du willst dich da nicht festlegen.
Ich kann mich tatsächlich nicht festziehen. Und nur ist Oranienberg dann auch.
Ich kann später vielleicht nochmal zu sprechen kommen auf den Oranienberg.
Tatsächlich auch, ich finde auch quasi, wurde gerade schon angesprochen, der Stammsitz der TKO in der Rungelstraße. Das ist auch so, wir sind mitten in der Stadt, aber das ist immer eine Ruhe. Wir haben jetzt eine kleine Terrasse.
Oh, da war schön, ja.
Die haben wir jetzt wieder hergerichtet und nach Winterschlaf rausgeholt. Und wenn man da so sitzt, kann man auch mal so in sich gehen. Ne? Man ist aber so mitten in der Stadt, also Blick Richtung Schloss. Aber trotzdem ist es halt kein Lärm, es ist ruhig, man hat das Wasser vor. Es ist herrlich. Also diese
wie hier Bewerbungen gegen
Filming. Aktuell sind alle Stellen besetzt, tatsächlich.
Ja, also interimsmäßig kann man gucken.
Dass aber vorbeikommen kann man sehr gerne, Martha. Das ist auch mal am Wochenende einfach auf dem Schlosshafen. Da kann man, so am Wohnmobilstellplatz, kann man genau die gleiche Atmosphäre annehmen. Deswegen ist es schön ruhig.
Sag mal, ich muss euch jetzt leider beide outen. Ihr seid keine geborenen Oranienburger. Das heißt, ihr habt irgendwann mal Oranienburg kennengelernt. Könnt ihr euch erinnern, was ist eure früheste Erinnerung an Oranienburg?
Ja, also ich bin ja kurz nach meinem 16. Geburtstag nach Oranienburg gekommen, von Berlin aus. Und bin ja dann auf die Allende Realschule damals gewechselt. Und
kann Berlin, kannst du denn noch näher? Berlin ist ja nicht Berlin.
Nein, ich war unten in Zehlendorf.
Die feinen Herrschaften.
Die feinen Herrschaften, genau. Gebürtige Steglitzerin und dann in Zehlendorf, nachdem ein kurzer Ausflug nach Argentinien 2 Jahre lang.
Und dann wieder in Zehlendorf gelandet.
Und dann sind wir nach Malz gezogen. Damals war es ja noch kein, also war Malz ja noch eigenständig. Jetzt ist ja Ortsteil Malz.
Wo wurde
Malz
eigentlich einordnen?
Das war 1997.
2003 ist Malz zu Oranienburg gekommen.
Genau.
ein genau. 400-Seelen-Ortsteil von Oranienburg.
Sehr idyllisch. Ja, damals waren noch nicht so viele. Also wir haben das natürlich...
Noch weniger.
Ja, damals waren noch weniger auf jeden Fall. Ja, und dann kann ich mich ganz genau an meinen ersten Schultag erinnern, weil damals sah Oranienburg ja generell noch ein bisschen anders aus und die Leute hatten noch so ein bisschen andere Orientierung, würde ich es mal nennen. Und ich kam sehr bunt in Oranienburg an, mit bunten Haaren, bunten Klamotten, bemalten Stiefeln und so. Und bin sofort irgendwie aufgefallen. Aber es ging relativ schnell, dass Oranienburg dann sehr schnell auch sehr bunt wurde. Ja, und,
kannst du, also ich weiß jetzt nicht, wie offen du sprechen darfst oder möchtest, aber kannst du ein bisschen beschreiben, wie du Oranienburg damals erlebt hast?
Na, für mich war es ein bisschen unheimlich. Für mich war ein bisschen viel Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel. Mhm. Und ich habe halt auch viele Freunde, die halt ja aus allen möglichen Kulturen kommen. Und es war teilweise so, dass meine Freunde aus Berlin Angst hatten, mich in Oranienburg besuchen zu kommen. Und also meinten, Mensch, da haben wir aber Angst, dass wir von den Nazis auf die Fresse kriegen. Na, so hieß das. Und zum Glück hat sich Oranienburg ja extrem gewandelt und das ist nicht mehr so, dass man, das erlebe ich auf jeden Fall so, ja. Mhm. Das
ist auch meine Erinnerung, ich bin ja auch sozialisiert in der Zeit und also die Springerstiefelzeit, die hat mich auch geprägt, sag ich mal, auch die Angst, die damit verbunden war und ja, Junge, also wir haben immer noch was zu tun, glaube ich, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall auch insgesamt erfreulich, finde ich.
Ja, so, absolut, so, ja.
Ja, aber da hast du ja gar nicht hier reingepasst. Also, wie ist denn der Unfall passiert?
Ja, da vorne. Ich bin hier geblieben, weil ich in Oranienburg ein Zuhause gefunden habe, tatsächlich.
Dann noch, ja.
Schön. Auf jeden Fall, ja. Das, ich stamme ja aus einer Großfamilie und meine Mutter hatte sich damals verliebt. Und so kam es halt, dass wir nach Mainz gezogen sind. Und meine Mutter wohnt mittlerweile nicht mehr in Oranienburg, die ist in der Nähe von Köln ansässig, in Heinsberg, da wo Corona ausgebrochen ist.
Ja, schon mal gehört.
Genau. genau, da sind auch noch zwei Schwestern von mir und ein Teil meiner Geschwister und ich sind aber in Oranienburg geblieben, weil wir hier Familie gefunden haben, Freunde gefunden haben und halt auch ja unser Zuhause. Also mittlerweile bezeichne ich Oranienburg auch als meine Heimatstadt, ne? Nur weil ich in Berlin geboren bin, heißt es ja nicht, dass meine Heimat nicht woanders sein kann.
Das ist ja ein großes Kompliment
an die
Stadt. Was ist deine früheste Erinnerung?
Meine früheste, ich bin ja Brandenburger in Guben zur
Schule. Wilhelm Piekstein,
Wilhelm, genau.
Durch dich jetzt nochmal.
Steht in meinem Ausweis auch noch drinnen. Gebürtiger Wilhelm Piekstein Gubner, tatsächlich. Als er die Botschaft von Wilhelm Pieck war, unserem ersten, also unserem DDR-ersten Präsidenten. War bis zur Wendezeit hieß es auch noch Wilhelm Pieck statt Gruben, jetzt heißt es nur noch Gruben, steht aber noch im Ausweis drin, jetzt Gruben. Genau, und tatsächlich auch ähnlich die gleiche Zeit, weil so aus der Schule raus war es irgendwann mal natürlich dann in den größeren Klassen so üblich, mal so einen Klassenausflug zu machen. Ich glaube, das ist so eine klassische Situation, die man hier erlebt und dann eben nach Sachsenhausen zu fahren, in die Gedenkstätte damals, noch völlig, sah noch völlig anders. Also ich kann es mich als Jugendlicher noch daran erinnern, auch wir sind hier mit dem Bus durchgefahren über Berlin. Das Berlin war aufregend und dann ging es plötzlich wieder runter. Ich habe Oranienburg in der ersten Erinnerung, das ist einfach wirklich wie so ein grauen, das war alles grau in grau gewesen. Das war so typisch, die Rauputzfassaden hat man irgendwann gesehen. Die Gedenkstätte war vom Konzept, wie es jetzt ist, wie man wirklich ein System drin hat, gab es das so. Es gab die Baracken und man konnte sich halt da, ich kann mich noch daran erinnern, es war beeindruckend gewesen, war so ein klassischer Schultag. Ausflug gewesen. Das war das Erste und dann das Nächste und Mal nach Oranienburg war dann tatsächlich 2012. In dem Sinne durch Zufall, durchs Oranienwerk dann mit dem Auftrag von Christoph, der 2011 dieses Überbleibsel.
Das musst du jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Also wenn man schon, also Christoph ist
Christoph Mietke. Christoph Mietke, genau. Medizintechniker und Medizintechnikunternehmer aus Potsdam. Und
jetzt eigentlich weiß es jeder, aber du trotzdem darfst du nichts voraussetzen.
Ja,
also stimmt. Du bist da zum Oranienwerk gekommen. Das Oranienwerk hat dich nach Oranienburg gebracht.
Genau, das hat mich, also Christoph hat 2011 sozusagen die an der Kremner Straße, den Backsteinbau, das ehemalige war ja der Kulturraum, die Stanzerei, die Konsumgüterproduktion des Kaltwalzwerkes war ja noch übrig geblieben. Die anderen großen Teile waren ja weit über 100.000 Quadratmeter da gewesen. Sind
also
ja,
alles, was Kaufland ist, ist.
Was Kaufland war, ja, die, waren ja die großen Hallen, die Werkshallen, die Verwaltungsgebäude und gewesen. Die wurden ja 93 geschlossen und dann abgerissen, Teil nach China verkauft und dann natürlich umgewidmet in den jetzigen Uranienpark. Und das Einzige, was als Ensemble stehen geblieben sind, sind die Backsteingebäude. Das sind auch die ersten Gebäude. Die Grundsteinlegung war 1914 bis 16 gewesen. Das war Heinz und Blackertz. Das war, die gibt es immer noch. Die haben damals Stahlfedern hergestellt. Das sind die also sozusagen die revolutionäre Neuerung in der die Ablösung der Feder, des Federkiels zum Schreibutensil. Also diese Spitzen, die man in Stifte reingesteckt hat und dann damit geschrieben hat. Die wurden sozusagen daher.
Nicht, wer die Tinte reingestückt hat, sondern.
Naja, da doch, wo man auch die Tinte rein. Aber vorher hast du den Federkiel so ein bisschen gehabt und die haben im Prinzip dieses Metall, vorne die Metallspitze entwickelt und hier in Oranienburg hergestellt. Kriegt man auch noch so kleine Kästchen bei eBay, kann man so, wenn man das eigene Heinz Blanke hat, Schreibfedernfabrik, findet man noch mit Oranienburg und Aufdruck und sowas halt. Sind mittlerweile
gesammelt. Okay,
genau, die wurden hier hergestellt, an der Kremner Straße. Mittlerweile weit über 100 Jahre eben und ist dann nach dem Krieg in dem Sinne dann VOB Kaltwalzwerk Oranienburg gewonnen, um Kaltgewalz zu Stahl herzustellen. Und natürlich das, was wir jetzt noch, oder was jetzt noch dran ist, war eben der Kultursaal, der Betriebskultursaal, wo man auch früher, viele kennen ihn, also das ist ja wirklich eine Zeit, wo viele kamen, die da Jungwein hatten, Betriebsfeiern erlebt haben. Dann war die Kantine unten drunter
gegangen. Aber also, bis maximal zur Wendezeit.
Das war bis zur Wendezeit. Dann war es ein bisschen Ruhestand. Der Besitzer, der es gekauft hatte, wollte es eigentlich auch abreißen lassen, aber durch die Stadt Oranienburg gab es damals dann, hatte ich aus den Unterlagen rausgenommen, eine Erhaltungssatzung, also kein Denkmalschutz, sondern eine Erhaltungssatzung, dass man sagt, nee, dieses Ensemble ist erhaltungswürdig. Und er hatte dann Glück gehabt, dass er das Bildungswerk, die sind, glaube ich, nicht weitergezogen nach Henningsdorf, war dann eine ganze Weile drin und haben in diesen Hallen, weil das waren ja Industriehallen, Ausbildungen für Maler, Lackierer, Fliesenlehrer, Trockenbauer gemacht, sozusagen mit Jugendlichen eine Ausbildung gemacht. Und wo die Förderung ausgelaufen ist, sind sie rausgegangen und man hat im Prinzip keine Nachnutzung, da war so, wie man heutzutage so
sagt. Das
ist so ein Lost Place, aber mitten in der Stadt. Und dann ist man ist auch so 500 Meter vom Schloss entfernt, wenn man so eine Luftlinie hat. Eigentlich so genau in der Kernstadtgrenze mit dran, aber war dann ein Lost Place gewesen. Und
wurde wieder entdeckt.
Der wurde letztendlich, Christoph hat mal die Story erzählt, Christoph Mietke, hatte das Glück gehabt, dass mit dem Produkt, was er entwickelt hat für Hydrocephalus, die Ventile einen guten Partner gefunden hat, um die weiter gut zu entwickeln und was sich auch gezeigt hat, das ist halt extrem entwickelt, sein Geschäftsfeld, dann war er auf der Suche eben nach einer Expansionsmöglichkeit. Und durch Zufall eigentlich bei einer Auktion wurde dieses Objekt, also Auktion in Potsdam oder Berlin war die, glaube ich, gewesen, da wurde dieses Objekt aufgerufen, er war noch nie in Oranienburg, nie hier und hat es nur als Portfolio gesehen gehabt. Und hat gesagt, Mensch, Oranienburg, Lage Berlin, Potsdam, so ein Dreieck eigentlich drin, 60 Kilometer von Potsdam, so kann man nichts falsch machen.
Ohne, dass er gesehen hat.
Ohne, dass er in Oranienburg war oder hier war.
Sehr schlauer Mensch auch mal.
Gesagt, ne? Und letztendlich hat er auch gesagt, nachdem er es gekauft hat, das erste Mal da war, hat er genau das auch gespürt, was ich auch beim ersten Mal, das ist, dann kommt so rein, auch damals, ich kann mich noch dran erinnern, Jens Uesuko hatte mich empfangen, war ja mal Oranienburger Stadt bekannt, so der alte Hausmeister vom Oranienberg mit seinem Schäferhund noch,
ich habe ihn nicht mehr gesehen.
Der lebt jetzt in Bayern mittlerweile.
Also, ja, wer ihn kennt, der
kann auch
kurz geworden, das ist ein Original.
In Rettegang ist ein Original, genau, lebt mittlerweile bei Hof in Bayern, genau. Ab und zu haben wir immer noch Kontakt oder so.
Mein Hof kennt total.
Ja, genau. Und war so der erste Kontakt gewesen. Und das war halt noch so wild verwachsen gewesen. Das war von der Infrastruktur letztendlich war tatsächlich, man muss sich vorstellen, Wasserleitung war sporadisch da gewesen. Stromleitung waren aus 3 Jahrzehnten, war alles drin. Ne? Das war vom Aluminiumkabel über alles, Ölkabel, alles noch wild drin gewesen. Aber es hat einen Flair gehabt. Das waren die alten Industriefenster. Zum Glück kein großer Vandalismus gewesen, ja. Aber Heizungsanlage gab es fast nicht. Die waren alle geplatzt gewesen, weil sich keiner gekümmert hat. aber es hatte einen gewissen Flair. Und das Witzige war, Christoph hatte zwei Musiker da Unterschlupf gewährt gehabt, Guaya Guaya hießen die, kann ich mich noch daran erinnern, das waren zwei Straßenmusikanten, die sind später auch mal, wenn man mal googelt, Guaya Guaya mal googeln, kann man so ein bisschen ihre Geschichte. Ich
würde sagen, wie man das schreibt. Oh.
Die müsst ihr auch nachgoogeln. Lass
mal so stehen. Zwei total nette Typen, die halt da wirklich ein kleines Tonstudio eingerichtet haben, die im Prinzip Straßenmusik gemacht haben, mit dem Geld, was sie da eingenommen haben, sind sie immer weitergezogen, haben dann so einen kleinen, ich weiß nicht, so einen nicht Kompressor, so einen Generator gehabt, den man, weil die haben mit E-Gitarren gespielt, dann haben sie sich Benzin dafür gekauft und standen halt immer und haben gespielt, viel in Berlin auch und so weiter. Sind dann auch kurzweilig danach mal so bekannt geworden, es wurde ein Film über sie gedreht, der lief in, also die sind quasi einmal durch Deutschland, wurden sie begleitet, da wurde ein Film drüber produziert, kann man auch mal, ich finde super. Und das dachte ich, Mensch, ja, genau, das ist so ein Ort. Und Christoph hatte aber vorher so ein bisschen überlegt gehabt, naja, die Medizintechnik entwickelt sich ja, vielleicht wäre das so ein Standort. Ist aber dann doch vom Einzugsgebiet der Mitarbeiter zu weit gewesen.
Sie wollen nicht umziehen.
Ja, das ist, also Potsdam ist schon, da ist ja mittlerweile auch, da expandiert sind die neuen, ähnliche Sachen, alte Panzerhallen an der Roten Kaserne. Eine
relativ lebenswerte
Stadt. Ja, ist es nicht, ja. Nicht vergleichbar mit Oranienburg. Haben den schönsten Schlosspark, wir haben den zweitschönsten Schlosspark. Oder andersrum, müssen wir auch mal gucken. Genau. Nee, aber das war ganz schnell das Gefühl halt da. Das war so ein eigenartiges Gefühl. Man hat sofort eine Ruhe gehabt in diesem Gebäudeteil. Und genau, und dann meinte Christoph, ja, guckst dir mal in Ruhe an. Und wenn du eine Idee hast, können wir uns ja mal zusammensetzen. Ja, und wie gesagt, also es war, man muss sich mal vorstellen, es waren ganz viele Räume, die waren ganz viel mit Trockenbau, weil dieses Bildungswerk hatte Schulungsräume gebraucht, ganz viele. Es waren überall, waren wirklich Trockenbauwände gewesen. Der Kultursaal gab es so nicht, wie er jetzt existiert, sondern er war auch zu mit Trockenbau. Die Bühne war komplett zugemauert gewesen. Es gab ein ganz kleines Stück vorne, kann ich noch erinnern, da war der Originalfußboden und alles andere war mit Teppich verklebt gewesen. Und dann, das hat man gar nicht so wahrgenommen, dass es eigentlich ein Saal war. Und dann, wo wir angefangen haben, wirklich dann, also ich weiß noch, die ersten Monate massiv Trockenbau raus. Und dann standen die Container unten, wir haben die Reihen gemacht und hatten Firma auch vieles selber gemacht, um auch Kosten zu sparen. Und meine Leidenschaft liegt da auch, ich kann nicht in Ruhe irgendwo zugucken, sondern ich brauche immer so einen Ausgleich, auch handwerklich irgendwo tätig zu sein. Und so hat man das auch dann gelernt, also die Historie des Ortes gelernt, weil wir haben dann Sachen gefunden, alte Pläne noch gefunden. Auch hier im Archiv in der Stadt war ich gewesen, habe mich da angeguckt, wie war es denn früher, wie sah es mal aus, wie kann man das machen? Und das war, und hatten wir auch...
Hattest du noch ja nicht erwähnt, du bist Ingenieur und Stadtplaner,
war genau, Stadt- und Regionalplaner bin ich, genau.
Eigentlich also vom schon einen gewissen Zugang gehabt.
Irgendwie auch aus der ja, so kam es eigentlich. Ich habe hab in Cottbus, also tatsächlich, ich bin aus Brandenburg rausgekommen, hört sich mal so an. Nein, in Cottbus tatsächlich studiert habe, Stadt- und Regionalplanung, eigentlich so ein Notnagel war es gewesen. Ich wollte eigentlich in Halle, in der Burg Giebichenstein, Industriedesign studieren. Bin da aber in bestimmte Wartesemester gekommen und habe dann eine Freundin von uns, von unserer Familie, ist nach Cottbus gegangen. Ich sage, komm, ich komm mit, mach mal so ein Probesemester. Und es hat mir so wirklich gefallen. Ich bin da geblieben, weil es damals noch gerade sehr jung, der Studiengang war noch sehr jung. 2000 habe ich angefangen zu studieren. Und das hat meine Leidenschaft. Also ich bin so jemand, ich habe immer, war auf der Suche, auch so im Abi, weil ich wusste, ich war froh nach der 10. Klasse, dass Abi noch kommt, weil ich noch nicht wusste, was ich machen wollte. Dann war das Abi um, dachte ich, ach verdammt, ich weiß immer noch nicht, was ich machen will. So, da war immer auf der Suche. Was ich wusste, ich wollte immer kreativ arbeiten. Das wusste ich schon immer. Also ich wollte nicht irgendwie am Fließband stehen oder sowas, ich wollte irgendwie kreativ, deswegen eigentlich so Industriekultur, das war immer so mein, hat mich immer interessiert. Also auch Gum ist so, ist eine alte Hutstadt, geteilt, gerade in Rubinen sind so alte Gebäude noch, da war ich als Jugendlicher früh mit Kamera unterwegs und habe so die alten Industriesachen mir angeguckt und sowas. Das war irgendwie schon, keine Ahnung, bei mir drinne. Und das hat natürlich dann super gepasst. Also es war wie so Arsch auf einmal, wie man so schön sagt bei uns. Man sagt, ja, das genau diese Leidenschaft kann man damit reinmachen. Und dann hatten wir noch von Christoph, eine Architektin, die Andrea Müller aus Potsdam auch, die da auch die Leidenschaft hatte und haben das dann, das hat dann super gepasst, um das halt zu entwickeln. Weil die dann gesagt haben, wir entwickeln das wirklich richtig, dieses Objekt, dass das nutzbar ist und das auch langfristig nutzt. Also Nachhaltigkeit ist wieder so ein Faktor, ne? Dass man sagt, wir gucken, dass man kostenreduziert arbeiten, weil wir würden, das war das Ziel, was wir mit Christoph entwickelt haben, auch dann, wir wollen einen Standort anbieten, den wir halt wirklich Künstler machen, auch langfristig anbieten können. Und Das ist so aus der Stadtbaugeschichte, sieht man es immer, Berlin ist ein gutes Pflaster. Ne, da, wo es die Mieten günstig sind, sind zuerst die Künstler, weil letztendlich ja. Ne, es ist doch immer ein schwerer Job mit wenig Geld. Aber sie bringen das Flair mit rein. Na, da entwickelt sich. Also da, wo jemand kreativ ist.
Dadurch wird es aber immer teurer.
Richtig. Und da ist ja der Kreislauf der Gentrifizierung, geht es da wieder los und sagt, ah, da ist es cool. Und wer ist wieder der Erste, der rausfliegt, sind die Alteingesessenen und sind die Künstler, weil sie sich das irgendwann nicht leisten können. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, nee, wir gucken tatsächlich, wir nehmen uns auch die Zeit der Sanierung, dass die ruhig ein bisschen langsamer geht und wir gucken auch, wie kann man, was können wir rein investieren, was müssen wir. Also wir hatten das Motto dann warm und sicher. Das war dann die Hülle des Gebäudes, dass man das macht, dass man die Infrastruktur schafft. Aber das ist ja Raum selber. Die brauchen nicht gut spachteln und irgendwie anstreichen, sondern das sollte der Künstler für sich ich kann nicht sagen, was der Künstler wirklich braucht. Wie kann er arbeiten? Ich kann sehen, er braucht das Licht, er füllt den Raum und aber wie es drin ist, macht er dann selber. Und das war so das Anfangskonzept letztendlich. Und das war halt wirklich eher so ein Projekt gewesen. Also das war noch ein Experiment. Und das hat das erstaunlichweise sehr gut bei den Oranienburgern unter dem Umland angekommen. Also wir haben wirklich den Kern viel aus Oranienburg, ein paar Berliner hat es rausgezogen gehabt, die sind aber auch meistens eher so fluktuativ. Aber viele Oranienburger, und das haben wir ja auch gelernt, sind extrem kreativ, haben diese kreativ aber meistens zu Hause im Keller. Haben da gesessen, haben für sich gearbeitet, genäht, wie auch immer. Und die haben gesagt, die sprechen wir an, wir wollen mit denen ein gelebtes Netzwerk schaffen. Und das war so.
Das finde ich auch interessant, dass du das so beschreibst, weil also man hätte jetzt die Oranienburger so nicht eingeordnet.
Tatsächlich nicht. Also am Anfang dachte ich auch, wie kommen wir an die. Ich kannte die Oranienburger auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut. Und dachte, wie kriegen wir? Und dann war wirklich mit wenigen Aufrufen, kleinen Workshops, kleinen Zeigen, also öffnen und zeigen, wie es ist, kam wirklich eine Menge und das war. Der erste Ankerpunkt des Netzwerkes, was mittlerweile entstanden ist, dass dann wirklich der Erste kam und der Erste hat den Zweiten mitgebracht und kannte und dann haben sich da Verbindungen gemacht und dann hat sich das wirklich über die Jahre, braucht man nicht beschönigen, ist harte Arbeit gewesen, man musste halt wirklich, mich hat jeder Mensch auch interessiert, egal was für eine Idee er auch angebracht hat, ich höre mir prinzipiell immer erst alles an. Weil auch in was Verrückten kann was Gutes stecken, ne, was man dann umsetzen kann. Und so war es dann letztendlich, dass man gesagt hat, okay, manchmal sagt man ja, das ist nur Quatsch, was er erzählt. Und dann nimmt man den rein und dann sagt, okay, wir gucken mal, wie wir es entwickeln können, ganz einfach halt. Ne. Und das war halt schön, dass Christoph Mietli am Anfang die Freiheit natürlich auch gelassen hat. Ne. Das ist, dass er einfach das Rückgrat auch hat, sagt, ja komm, wir unterstützen das, wir bauen es hier gemeinsam auf und das soll sich nach hinten raus entwickeln. Ne. Und das ist so der Startpunkt gewesen.
2012 bis 2023, glaube ich.
23, genau.
Das Netzwerk wurde beschrieben, was da entstanden ist. Aber das ist ja im Prinzip immer noch das gleiche Netzwerk. Ne? Also so ein bisschen hat sich der Ort verlagert, aber...
Ich sage immer, Oranienburg ist ein Dorf halt. Ne? Das ist halt wirklich,
Oranienburg ist
definitiv ein Dorf und du hast an allen Stellen und Ecken mit allen Leuten irgendwie wieder zu tun. Du kriegst aber auch ganz viel Leute, die kreativ arbeiten in Oranienburg. Da ist, auf die kommst du immer wieder zurück, ne? Und dann weißt du, okay, das sind Leute, die arrangieren sich aber auch. Und dann weißt du, mit denen kann man das arbeiten. Und jetzt haben wir, also kann man ja vielleicht auch bestätigen, in der TKO wieder neue Leute gefunden, die auch wieder kreative Ideen haben, wo wir sagen, jetzt haben wir wieder unser Netzwerk weitergemacht. Ne? Man kann das Alte mitnehmen, kann das mit verknüpfen und kann neue Ideen entwickeln, hat aber neue. Denise Deutsch kann ich da nur erwähnen, in der TI, ganz frische Ideen, die man auch, wie man den Tourismus halt, ne, fördern kann. Wir haben bei uns im Schlosspark Katja und Patrick, wo man auch sagen kann, Mensch, so Ideen im Schlosspark, ne, sind alles junge, kreative Menschen in bestimmten Bereichen, die man einfach sich anhören muss. Ne, und dann sagt, so, daraus entwickeln wir jetzt wieder was Neues, dass wir weiterkommen können, ne.
Jetzt haben wir jetzt ganz nebenbei noch eine Schleife. Wir sind noch nicht mal bei den Ärgerfragen durch, aber hier. Aber jetzt, wo war dein Lebenslauf jetzt gerade schon abgearbeitet?
Okay.
Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten oder ob wir schon mal drüber gestolpert sind, aber eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Du warst zwischen 2006 und 2012 in der Gustav-Müller-Straße 35 aktiv in Berlin-Schöneberg.
Ja, korrekt.
Weißt du, worauf ich hinaus will? Dann haben wir wirklich noch nicht drüber gesprochen.
Nee.
Ich habe nämlich bis 2007 in der Gustav-Müller-Straße 34 gewohnt.
Was? Wirklich?
Ja, wirklich.
Ja, da ist bei
Rundeninsel.
Ja, also ich habe ja bin ja jetzt seit 2018 oder 2009
noch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns da nicht mal irgendwie über den Knopf.
Von 2006 bis 2018.
Ich habe von 2001 bis, ich möchte sagen, 2007 dort gewohnt.
In der Grotenstraße 13 haben wir gewohnt, also bei unserer Wohnung. Und das Atelier mit Josef, also mein der Arbeitgeber nach meinem Studium, Josef Legrand, Künstler, hat sein Atelier in der Gustav-Müller-Straße.
Sehr schön hier in die Kappe.
So bei unten. Ja, also wir sind sehr, 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 sehr ungern weggezogen. Aber tatsächlich da mit Kind und sobald es um die Schulen geht, war das so ein Thema. Dann, ja.
Nee, ich hab,
wir sind gerne auch wieder da.
Aber also das ist ja wirklich
ja, Rote Insel. Das ist nur jeden gerne mal hinfahren. Gasometer jetzt mit Gebäude drin.
Das hat halt sich auch ein bisschen verändert.
Ja, ja, mega entwickelt da auch im Bahnhof Südgelände war früher alles, kann mich nur dran erinnern, Garagen, kleine Werkstätten und sowas, gibt's nichts mehr, riesige Wohnungen.
Jansenbar,
gleich gegenüber, das war, wo meine Tochter geboren war und wir ja, aber so ein bisschen Zeit hatten.
Wir haben jetzt hier, also wir, zusammen mit dem Gespräch kann keiner was anfangen.
Jansenbar, Heuberger vorne, das ist unser klassisches Einzugsgebiet gewesen, super, ja.
Also Rotinsel, Schöneberg, nebenbei erwähnt, also schöne
Grüße. Absoluter Geheimtipp.
Ja, da soll man mal
hin. Heißt ja, dass auch Berlin Dorf ist, ne? Ah. Letzten Endes.
Jeder
ist es für sich. Trifft, also.
So, pass auf, jetzt nochmal zurück, das war schnell die Eingangsfrage noch einmal. Also, der lokalpatriotische Werbespot, beziehungsweise ein Tipp für Oranienburg. Könnt ihr ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein, irgendwas, was mal verdient, erwähnt zu werden, ein bisschen hervorheben?
Oder, das wird aber schwer, sich zu entscheiden, weil wir ja so viele tolle Vereine und, ja.
Also, ich glaube auch so zwei ausnahmsweise.
Vielleicht auch drei.
Oh, aber wo fange ich denn da an? Wo fange ich denn da an? Also auf dem Weihnachtsmarkt war ich doll begeistert von unseren Chören, die wir so an Oranienburg haben. Und da waren halt mehrere Vereine, die aufgetreten sind. Unter anderem halt die Klangfarbe Orange. Mhm. Das ist also sehr stark, was die generell an Musik machen. Na, denn, wenn wir bei denen sind, dann ist jetzt meine Wahl gerade auf die Klangfarbe Orange gefallen. Nimmt man einfach das, was am ehesten einfällt. Die hatten ja auch ein wundervolles Konzert zum Totensonntag war das in der Orangerie Lebensklänge. Das war fabelhaft. Ich habe oben in der Regie gesessen, weil ich so ein bisschen auf Ton und Licht aufgepasst habe und das war Gänsehaut, waren ganz wenig Leute da, obwohl Eintritt frei war und meines Erachtens recht gut beworben. Ja, also die machen tolle Sachen, tolle Musiker, tolle Menschen und
ist auch eine Musikschule, ne?
Ist also auch eine Musikschule, genau.
Wir haben drei Musikschulen, ja. Die sind alle ganz toll, die Kreismusikschule, in Eden gibt es auch eine und ach, genau. Hier bist ja sowieso, wobei, da bist du drüber hinaus gewachsen. Hast du noch eine Beziehung zu Musikschulen?
Na, jetzt durch den neuen Job trete ich ja viel in Kontakt. Und durch Nichten und Neffen. Also Musik liegt ja auch so ein bisschen in der Familie. Und die nutzen das auch, Musikschulen. Also ich selbst war nie an der Musikschule, muss ich gestehen.
Autodidaktisch alles gelernt, ja, und nur dadurch Familie weitergeben.
Nee, ich muss schon üben, aber war halt nie offiziell an der Musikschule. Das war damals durch Plekweg. Bin ich auf Sabine Zeller gestoßen, die damals noch als Mann und Frau unterwegs war und mittlerweile bei den Sassenachs spielt. Die trommelt unter einer klassischen Gesangsausbildung und die hat mir viele Tipps gegeben, halt wie ja mit Atmung und sowas, Sachen, die beim Singen wichtig sind, wo kein Mensch drauf kommt, ne? Dass Atmen wichtig ist beim Singen. Ne? Wenn man falsch atmet, kann man sich die Stimme kaputt machen und genau, und
und das hast du nachdem du bei Blackwick, also vielleicht genau, nochmal, jetzt ja. Sind wir dabei schon mal im Fokus, um die Uhr zu legen hier. Also man kennt dich erstmal als Veranstaltungsmanagerin, jetzt in einer aktuellen Rolle, aber genau. Also die Stadt kennt dich schon länger und ich glaube insbesondere als ja, Rampensau hast du so schön gesagt.
Oder Frontfrau wäre tatsächlich.
Die Frontfrau passt dann wohl besser neben Wiesel Wiesian.
Genau.
Bei Plagueweg.
Bei Plagueweg, 10 Jahre lang, genau. Von 2007 bis 2007.
Kann man das als Punk irgendwie ein? Also.
Na, wir waren, wie haben wir denn gesagt? Akustik Power Pop haben wir es genannt.
Akustik Power Pop,
das wollte ich genau. Sagen. Genau, wobei wir in den letzten Jahren von Plagueweg, also das letzte Album, das völlig unter Strom, was 2014 erschienen ist, da gab es tatsächlich nur noch einen Song, der komplett an der Akustikgitarre gespielt wurde. Der Rest war schon komplett mit E-Gitarren. Also wir wurden im Laufe der Jahre immer ein bisschen rockiger, würde ich behaupten. Genau, bis wir uns dann nach 10 Jahren, wie dein Vater das auch so schön gesagt hat, die Beatles, aber haben es gemacht, alle hören nach 10 Jahren auf, wieso nicht auch Plagueweg? das ist wieder mal noch ein Wort, fand ich sehr schön, wie er das gesagt hat. Ja, und tatsächlich, ich hatte angefangen und habe mich anfangs immer gewundert, wieso ich so schnell heiser bin, wenn teilweise schon nach 40 Minuten singen, sang, hatte keine Stimme mehr, lag unter anderem daran, dass ich mir die Monitore hab nicht richtig einstellen lassen und dass ich eine falsche Technik an die Wand habe. Und da ist es wirklich sinnvoll, mal einen Profi zu fragen, was kann man
da machen. Du hast aber Jahre auf der Bühne schon gestanden, nachdem du gelernt hast zu atmen.
Genau. Also, das klingt jetzt total lustig, aber genau, also es waren schon, ich glaube, 2 Jahre und genau, dann habe ich Sabine getroffen und die hat sich dann bereit erklärt, mir beizubringen, wie man in den Hintern atmet, damit man genug Luft hat, um dann auch Töne besonders lang zu ziehen.
Sehr interessant, also als ob du das mal beschreiben müsstest.
Ja, ja, das ist sehr, sehr bildlich auch alles. Das ist toll. Also lohnt sich für jeden, der singen will, auch mal so einen Gesangsunterricht tatsächlich mitzumachen. Und also ich war so naiv und dachte, wenn man Gesangsunterricht nimmt, dann stellt man sich da hin und macht la 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 la. Aber nee, also macht man auch, aber da gibt es ganz, ganz andere wichtige Dinge, die man tatsächlich beim Singen beachten muss.
Ich bin so neidisch auf so musische Familien. Also ich habe auch im Freundeskreis, eine Familie habe ich jetzt besonders vor Augen, da kann jeder ein Instrument und auch richtig gut. Und wenn die dann zusammen irgendwie sind, dann wird dann einfach abends mal irgendwie ein bisschen musiziert. Das ist leider etwas, was ich nicht an meine Kinder weitervermitteln kann, was auch meine Eltern, wie mein Herr Papa, der also sehr begeisterter Musikkonsument ist, wie ihr, glaube ich, bezeugen könnt.
Ja.
Aber das könnte er mir auch nicht vermitteln. Also über die Blockflöte habe ich es auch nicht hinaus geschafft und das auch nur mit Ach und Krach und für einen kurzen Zeitraum. Und du bist aber aus einer musikalischen Familie und
ja, väterlicherseits auf jeden Fall. Mein Uropa hat Geige gespielt, mein Opa Akkordeon, mein Vater spielt Gitarre und singt. Genau, und ja, ich habe ja dann mit dem Gesang, also ganz Blockflöte hatte, ich glaube, jeder hat eine Blockflöte gespielt,
ja,
oder?
Entschuldig, ja.
Und Glockenspiel. Na, das hatte man in der Schule, einmal meine Entchen und ist einmal im Brunnen gefallen.
Das ist meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die, also ganz kurz vielleicht. Ja. Ich war in der ersten Klasse und da war ein Mädchen, die fand ich sehr, also die hat mich sehr beeindruckt und die hat Klavier gespielt. Also habe ich meinen Eltern Bescheid gesagt, dass ich bitte jetzt auch Klavier spielen möchte. Ich kann nicht sagen, wie sie heißt. Ich bin noch drüber hinweg und sie.
Seit gestern.
Und schöne Grüße an meine Frau. Ja. Und jedenfalls, meine Eltern haben mir gesagt, dann fängst du erstmal mit Blockflöte an. Und dann habe ich dann da gestanden mit meiner Blockflöte und mir war auch völlig klar, so damit werde ich sie nicht beeindrucken können. Und nach einem halben Jahr war dann meine musikalische Karriere dann beendet. Dann. Ganz tragisch.
Ja, das ist schade.
Aber ich habe auch meinen Weg gefunden, aber die Musik ist es nicht gewesen.
Ja, Konsument ist ja auch in Ordnung.
Ja. Also,
du bist ja viel mit dem Fahrrad unterwegs, ne?
Ja, das ist allerdings auch schon wieder ein paar Tage. Also ich fahre schon manchmal noch mit dem Fahrrad, oder nicht so selten, aber was du meinst, ist 20 Jahre her.
Ja, aber man kann ja auch kürzere Touren machen, ist ja auch schön. Ja, man sieht ja die Welt dann mit anderen Augen, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Mit den Töchtern, die sind jetzt gerade im Alter, dass man das auch so machen kann. Ja. Also, das ist ganz herzfertig.
Ja, geht ja auch nicht verloren.
Sag mal, die letzte Frage stelle ich euch jetzt noch. Dann haben wir nämlich den Blog auch hier und vorgestellt habe ich euch auch. Also, was ist euer Lebensmotto? Habt ihr da was? Oder eine Regel Nummer 1?
Also, ich habe in den Corona-Zeiten eine neue Regel für mich erfunden. Man wechselt ja auch immer mal wieder. Ne? Eine Zeit lang war mein Lebensmotto Rock on. Ne? Das Allerwichtigste. Und während der Corona-Zeit habe ich mir auf die Fahne geschrieben, jeden Tag wenigstens einen Menschen zum Lächeln zu bringen. Und das war gerade mit den Masken, man hat es gesehen. Also ich habe auch hinter der Maske immer versucht, die Leute anzulächeln und habe mich gefreut, wenn ich gemerkt habe, okay, da lächelt jemand zurück, obwohl es hinter der Maske war. Und das behalte ich bei. Und wenn es mehr als ein Mensch ist, den ich am Tag zum Lächeln bringe, bin ich umso glücklicher.
Das machst du ganz bewusst. Das hast du dir so vorgenommen so.
Das habe ich mir vorgenommen. Das ist auch gut, wenn man selber gerade ein bisschen schlechte Laune hat, was ja vorkommen kann, und man sich das aber wieder in Gedanken ruft, weil dadurch, dass man selber lächeln muss, um andere Leute zum Lächeln zu bringen, wird man insgesamt positiver mit sich selbst.
Sie?
Ja. Genau.
Das ist sehr gut. Da wollen wir jetzt nachdenken.
Ja.
Ja, wie möchtest du das jetzt überbieten?
Ich habe auch gerade überlegt tatsächlich, aber ich habe so ein, ich weiß auch gar nicht, ob das ein Lebensmodell ist oder ob das nicht ein nicht einfach auch ein Fehler ist. Ich war schon immer und werde es auch immer bleiben, bin ein gnadenloser Optimist tatsächlich. Das ist, ich kann immer oder ich suche immer nur das Gute und auch beim Schlechten sagen nachher, na gut, aber da kann man auch mal da das auch von der anderen Seite betrachten. Ganz einfach, also ist, glaube ich, mein Fehler, öfters mal Nein zu sagen. Das ist immer ganz schwer bei mir. Oder ich suche halt immer tatsächlich, ich bin ein sehr positiv geprägter Mensch, schon immer gewesen auch. Und das zu vermitteln, das ist für mich immer auch.
Das ist denn naturell oder hast du dir das erarbeitet?
Nee, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich mal naturell. Das war, meine Eltern erzählen schon, das war immer fröhlich ein lachendes Kind. Und ich gucke aber auch, wenn ich arbeite, dann arbeite ich gerne auch mit positiv agierenden Menschen einfach auch zusammen. Das klappt nicht immer, aber selbst dann bin ich nicht gescheut, trotzdem die Energie zu versprühen, weil letztendlich tatsächlich, wir arbeiten doch relativ viel heutzutage, ne? Und da hat man auch, da muss das Team, es muss einfach auch eine positive Energie haben, dass man gerade in unseren Bereichen, wo man halt dann auch für die Leute was ein schönes Erlebnis schaffen möchte, das kann man auch nur schaffen, indem man selber an unmögliche Sachen sogar glaubt und sagt, nee, das kriegen wir trotzdem irgendwie durch halt, ne? Ansonsten braucht man gar nicht anfangen, irgendwie was zu planen, aber dann geht's in die Hose in dem Sinne. Also ich habe immer an Sachen, also ich kann Sachen, wenn ich an Sachen glaube, dann kann ich die auch gut verkaufen. Und auch mit Plan, ne?
Aber ihr habt sowieso wirklich eine schöne Arbeitsatmosphäre. Da hat mir mal bewusst geworden ist, seid ihr wirklich bekannt für, also jetzt habe ich vorhin den Begriff schillernde Persönlichkeiten genannt, das sage ich manchmal auch im negativen Kontext, bei euch ist aber wirklich im allerbesten Sinne gemeint. Und wir haben mir mal bewusst geworden, ein paar Namen, wenn man jetzt, ich will niemand zurückstellen, indem ich jetzt ein paar Namen hervorhebe, aber also wie wir Netzeband ist auch jeder in Radeburg weiß, wer sie ist. Und also sie war übrigens auch schon mal hier vor der Kamera, also vor dem Mikrofon. Und auf jeden Fall auch einen mit jemand mit einer außerordentlich positiven
Nummer. Ja.
Dann Axel Petersen, unser Kurfürst, Redja Piermuth, unsere grüne Klassenzimmer. Also eine andere Art, sehr fröhlich. Also
sie sind alle haben diesen grundlegend positiven Gedanken.
Ja.
Insgesamt wir als also wirklich, ist ja mentale TI des Schlossparks. Das ist ja, die bringt ja wirklich alles, was sie positiv anpackt, das geht einfach auf die Leute über, ne?
Ja.
Und das ist, man merkt es auch.
Nimmt ihn an die Hand, ja, und so, jetzt kommt er mal mit.
Das ist, und sowas braucht man aber tatsächlich auch, ne? Auch gerade ja, bei uns im Bereich Tourismus.
Ich freue mich ja, dass
das sind so eine Originale.
Ja. Immer, ne? Aber die finden halt auch zusammen,
oder? Ja, und richtig.
Das ist halt hier so der Ort,
habe ich das Gefühl. Das stimmt, tatsächlich. Das muss man gerade, also, wenn ich mal gucke, so klasse, klar gibt es klassische Ausbildungsberufe, auch Studien, ne, im Tourismus und. Aber du brauchst, um das gut machen zu können, brauchst du einfach die Leidenschaft. Mhm. Du musst dahinter stehen, du kannst nicht klassisch einfach das, was du gelernt hast, abarbeiten, sondern du musst halt für deine Stadt brennen, du musst für die Leute, die hier sind, für die Gäste brennen. Du bist der erste Präsentant von Oranienburg, dem Gast, der an der TI-Schwelle steht halt, ne? Und das ist der erste Eindruck. Ne? Für mich ist es halt tatsächlich auch, wenn ich irgendwo zu Hause oder bei jemandem zu Besuch bin, ist immer, meine Mutter hat das immer gesagt, der erste Eindruck ist immer der entscheidende. Ja. Ne? Und den hast du auf der Schwelle. Und in Niederlande sagst du auf den Trempel, kommst du in den Trempel, in den Raum rein. Und wenn du sagst, boah, hier gefällt es mir, dann hast du die. Ne? Und das ist so ein Punkt, oder? Und das transportiert alle Mitarbeiter bei der TI auf jeden Fall hundertprozentig. Ne? Du kommst rein und wirst sofort. Herzlich willkommen in der schönsten Touristeninformation der Stadt Oranienburg empfangen heißen. Ne? Und das ist, und schon hast du auch Lust, deine Informationen abzuholen, dir das anzugucken und sowas halt. Ne? Und das sind so Gefühle, die wollen wir halt auch versuchen, auch im Veranstaltungsbereich mit reinzubringen. Mhm. Ne? Dass die Leute ein positives Erlebnis bekommen von uns und der DKO und letztendlich dann auch von dem Besuch in Oranienburg.
Ja, da wirken auch wirklich alle Kollegen mit, ja. Ne? Das ist unglaublich. Also dieser Zusammenhalt auch unter den Kollegen ist, also wir sind ja beide noch relativ frisch.
Aber ja, jetzt, ja, genau.
Ja, aber es ist halt noch nicht lang. Und also ich persönlich fühle mich auch total gut aufgenommen in diesem Team. Ne? Das ist bei, ob das die Serviceleute sind, die Gärtner sind, die Mädels vorne an der Kasse, das ist einfach. Man hat jederzeit immer einen Ansprechpartner und unterstützt sich gegenseitig auch total gut. Und das macht einfach richtig, richtig viel Spaß, so auch zu arbeiten. Ne? Und gemeinsam dann halt allen Besuchern und Gästen ein tolles Erlebnis zu bescheren. Ja. Mhm.
Sag mal, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, ganz groß hast du Corona erwähnt mit dem Masken und dem Wischen. Da ist mir seitdem ein bisschen im Hinterkopf, das ist ja so ein Thema, wo man eine Zeit lang nur drüber gesprochen hat. Mhm. Danach war es ein verbotenes Thema. Und irgendwie macht es aber doch mal Sinn, irgendwie müssen wir nicht übertreiben, aber hat es was verändert? Jetzt wart ihr vorher zur Corona-Zeit ja noch nicht bei der TKO, aber trotzdem habt ihr, ihr wisst, was Veranstaltung, was Menschen, was Kultur bedeutet, das habt ihr schon miterlebt.
Das natürlich, also gerade der
ist Veranstaltung. Ist anders als für vorher?
Ja, ja. Also das ist, also in Bereichen, ich muss sagen, tatsächlich bei Corona-Zeiten im Rahmenwerk, wir haben die Zeit sehr positiv genug, indem wir halt wirklich, weil wir in einem Tagesgeschäft sind, wir wirklich viele Veranstaltungen geplant haben, sind wir mit so Ideen, die wir hatten, nicht mehr weitergekommen. Und das hat uns natürlich den Knüppel zwischen die Beine gehauen und uns ausgebremst, aber wir haben uns sofort aufgeräumt und haben gesagt, wir nutzen die Zeit und haben Sanierungsmaßnahmen, Neuerungen, Ideen, die wir eh schon in der Schublade hatten. Wirklich, wovor man nie Zeit hatte, hatte man plötzlich Zeit. Wir waren trotzdem da, haben geguckt, dass wir unsere Abstandsregeln und sowas, und aber dann aktiv zu reagieren halt. Aber was halt absolut ist, ist, dass eine Branche, und das, da muss ich die Kulturbranche tatsächlich nehmen, so einen harten Schlag noch nie hatte. Also da hängt ja so viel dran. Das ist ja nicht, man sieht ja nicht nur die Künstler, sondern agieren ja viel mehr Leute dahinter. Also es sind Tontechniker, Lichttechniker, Catering, Security, Gastronomie, ja. Catering, Gastronomie, was da ist. Und da ist halt gerade, wir selber merken es im Technikbereich, wenn man mit Tontechnikern zusammenarbeiten möchte, das hat sich mittlerweile so ausgedünnt, weil viele wirklich diesen Weg, diese 2 Jahre nicht geschafft haben, sich was anderes, sich umorientiert haben und dann auch da geblieben, wo sie dann letztendlich die Corona-Zeit überwintert haben, nennen wir es mal so, dass man halt auch wirklich auf dem Markt nicht mehr die große Auswahl hat, die man früher hatte, in dem man halt. Ne? Das ist jetzt, die Qualität, finde ich, hat sich gesteigert, aber man muss halt auch wirklich gucken, weil die Leute, also natürlich ist die Nachfrage immer jetzt größer als das Angebot. Und da muss man auch gucken, das ist für unsere Arbeit total wichtig, wenn wir sagen, wir suchen für Stadtfest jemanden, der uns die Bühnenbetreuung macht, halt, muss man schon noch ein bisschen jetzt ausholen und gucken und auch sind die Preise natürlich nicht mehr. Ne? Das hat sich, alle sagen es teuer, aber in der Kulturszene muss man schon sagen, ist ja ganz klar, ist das eine Corona-Sache, dass sich da auch die Preissteigerung explizit nach oben verlagert hat. Halt, ja.
Das ganze Arbeiten der Techniker hat sich ja auch doll geändert. Die mussten ja auch schnell umschwenken. Seitdem sind ja hybride Veranstaltungen auch der totale Renner. Ne? Ja. Und da muss man halt auch, selbst mit einem Veranstaltungshaus, weil wenn es auch darum geht, dass man Konferenzen oder Ähnliches anbieten möchte, muss man da halt nachlegen, und um selber auch konkurrenzfähig zu bleiben mit dem eigenen Haus. Ne? Das ist eine Weiterentwicklung, die auch nicht unbedingt schlecht sein muss.
Ganz gut, ne?
Gerade was du ansprichst. Man spart ja auch Fahrtkosten und so eine Sachen, ne? Wenn man so eine hybriden Sachen machen kann. Aber es gibt dann halt viele Technikfirmen, die auch nur noch diese anbieten, weil sie sich denn darauf so spezialisiert haben, weil die komplett umrüsten mussten, und das war für die natürlich auch kostenintensiv. Genau, und dann bieten sie halt diese in Anführungsstrichen normale Veranstaltungstechnik auch teilweise dann nicht mehr an.
Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass viele Sachen, die vorher so eine totale Routine waren, so totale Selbstläufer waren, dass man die nochmal grundlegend neu anschieben musste und teilweise immer noch anschieben muss. Auf der anderen Seite seid ihr jetzt gerade in so eine Phase reingekommen, dass ihr euer Auftrag ist ja, die TK und Oranienburg also gerne komplett neu zu erfinden. Insofern kommt das vielleicht durch, steht gar nicht so zuwider. Habt ihr so den Eindruck, es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach gesetzt und die sind gut, und habt ihr vielleicht auch ein paar neue Ideen irgendwie jetzt? Ich bin jetzt gerade eher im Bereich Veranstaltung, aber wir können nachher auch gerne über andere Bereiche sprechen.
Ja, und es gibt ja diese, also wir machen ja gerade, dadurch, dass es unser erstes Jahr ist, auch alle Veranstaltungen einmal mit. Da sind ja diese.
Ihr habt sowieso keine Routine.
Genau, wir haben keine Routine und gucken uns natürlich aktuell auch die Veranstaltungen, die halt immer, in Anführungsstrichen, schon immer stattfinden an. Ob das jetzt Orangefest, Stadtfest, Picknick in Weiß. Picknick in Weiß war unsere erste Veranstaltung, die wir mitgemacht haben, unser 3. Arbeitstag.
Das hat jetzt quasi zeitgleich gekommen, ja?
Ja, am gleichen Tag haben wir angefangen, genau, ja. Und schauen uns gerade an, was geht in der Orangerie, was geht nicht so. Sachen, die früher mal ausverkauft waren, also wo mir gesagt wurde, als ich angefangen habe, das ist immer ausverkauft, bringen auf immer nur noch 50% der Gäste. Und da muss man jetzt sehen, okay, was bietet man an? Ne? Deshalb bin ich auch eigentlich bei jeder Veranstaltung in der Orangerie dabei, um mir ein direktes Feedback von dem Publikum abholen zu können. Weil die kommen natürlich auf einen zu, wenn die wissen, okay, man gehört irgendwie mit zu dem Haus und sagen, Mensch, wollt ihr nicht mal? Ne? Und dann bringen die ihre Ideen und die können natürlich auch diese Infobögen nutzen, diese, na, wie sagt man, Feedbackbögen, genau.
Die findet man auch auf der Webseite.
Kann man auch auf der Webseite nutzen, aber so im persönlichen Gespräch kann man halt auch mit den, genau, Warningbook erledigt. Im persönlichen Gespräch kriegt man das Feedback noch ganz anders mit und auch die Ideen und teilweise entwickeln die Gäste dann auch Ideen und da bleibt man dann dran und guckt, wie man das weiterentwickeln kann, um auch möglichst interessantes Programm für die Oranienburger und Gäste bieten zu können, langfristig.
Was auch natürlich so ein Steckenpferd ist, was, wo wir jetzt auch gucken, also man hat schon gesagt, das ist unser Lernjahr, das ist absolut spannend und interessant auch, um zu gucken, wo sind Drehtchen, wo wir dran drehen können, wo sind schon Sachen, die super eingestellt sind, aber eben auch zu gucken, was ist eigentlich unser Konsumentenmarkt halt, wo war der immer gewesen, ist der eher bei der älteren Generation angesiedelt, haben wir viele Programmpunkte für die Jüngere oder was ist denn die Wünsche im Jugendforum gewesen, auch mal angehört, was sind da für Ideen zum Beispiel auch, ne?
Ja, und das, kannst du das formulieren? Also gibt es nur den einen Markt? Also
mein erster Eindruck von den, also seit ich in Oranienburg bin, war schon, dass man die Orangerie so ein bisschen immer gesagt hat, es ist schon so eine Konstante mit drin. Die ist schon so ein bisschen über 50 und dann geht's hin.
Ach so, ja. Ne? Das ist ein Ort, so eine
gewisse Zielgruppe hat. Eine Zielgruppe hat. Und da ist halt zum Beispiel, wo ich sage, ja, wir stehen aber jetzt nicht nur für die, sondern Oranienburg ist eine lebendige Stadt, gerade auch für Familien. Ja. Ne? Und wird auch immer mehr. Und dass man sagen kann, also wir haben die Bedürfnisse der Jugend und wir haben die Bedürfnisse der Familie und wir haben die Bedürfnisse der älteren Generation. Und das ist eigentlich genau das, wo wir sagen, das ist so ein Schmelzkessel. Da wollen wir eigentlich für alle was anbieten. Das ist so ein Punkt, was können wir jetzt wirklich machen? Muss es immer die Orangerie sein? Kann es nicht aber auch das Potenzial des Schlossparks sein, dass man sagt, man hat so kleine gemütliche Gartenzimmer.
Ja.
Da lädt es eh immer ein, dass man sich, gerade wenn so ein Sonnenschein wie heute ist, dass man da ein bisschen ausruht, sich chillt. Und was wäre es nicht toll, wenn da jemand plötzlich Harfe spielt auch mit drin halten, ne? Und hat man wieder ein ganz anderes Klientel, als jetzt zum Beispiel kommt demnächst Poetry Slam, wo man doch eher wieder die jüngere Generation mit so ein bisschen casht.
Poetry Slam ist ja von, sagen wir mal, 10 bis 99.
Stimmt.
Ne, das, also,
ja, ist ja wirklich alle, ne?
Ja, das denke ich auch. Aber man erreicht damit halt eher noch jüngere Leute, die zusätzlich kommen. Ne? Mhm. Obwohl auch bei der klassischen Musik das manchmal ist. Ja, das auch. Aber wird der Großteil wahrscheinlich die jüngeren Leute sein und bei der klassischen Musik ist der Großteil dann doch wieder bei der 50-Generation.
Sag mal, jetzt ist nicht alles, was Kultur ist, ist gleich TKO. Und TKO macht auch viel mehr als Kultur. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen notiert, welche Sachen ich mit euch in Verbindung bringe. Also das Orangefest, Spielefest und kein Anspruch auf Vollständigkeit, ne?
Mhm.
Also ich habe die Bürgermeister-Bustour einmal im Jahr, die ist ja mit dem Orangefest verbunden. Dann das Stadtfest selbstverständlich, in Kombination mit dem Drachenfest. Dann habe ich mir jetzt noch neu dazu notiert, Fête de la Musique.
Hm.
Yes. Das ja. Ist also jetzt keine neue Erfindung von Oranienburg,
aber erst war ich dabei, Oranienburg, tatsächlich.
Ja, muss ich nur erwähnen, Picknick in Weiß hat das schon, Zuckertütenfest. Also natürlich alles, was der Schlosspark ist, ne?
Genau.
Schlosspark Nacht, so als ein Punkt, Regionalmarkt. Ich weiß, dass ihr oben mal mitmacht beim Benefizkonzert der Bundeswehr. Hat so ein bisschen sperrigen Namen. Ja. Irgendwie ist aber auch was wir haben neuhaft.
Dieses Jahr neue also, genau, gerade neue Location, waren wir vor 14 Tagen bei
Frau Umbruch
gewesen, in der Nikolaikirche, der freundlicherweise dadurch, dass er wirklich ein großes Orchester von weit über 40 Instrumenten sozusagen dabei ist, kann man es nicht irgendwo und überall machen. Also für die Orangerie wäre es in dem Sinne viel zu groß. Aber jetzt war es immer in der Tonhalle, wo wir sagen, das ist eigentlich dem Anlass und der Qualität der Musik so ein bisschen, eigentlich vielleicht ein bisschen untergeordnet. Und die Nikolaikirche, wie gesagt, wir hatten den Vorortbesichtigung gehabt, auch mit dem Venus Musikchor, waren so begeistert gewesen von der Akustik, von den Räumlichkeiten, dass es auch ein Ort, wo sagen kann, Mensch, da kann man noch wesentlich mehr Leute für einen guten Zweck im Prinzip ja hinbekommen, und die Qualitäten des Venus Musikchor da genießen, weil das ist
wirklich. Ich war da nicht auch ein bisschen sensibel. Ich wäre ja auch ein bisschen mit dabei gewesen, weil Kirche und Militär sind ja so zwei Sachen, die jetzt nicht direkt zusammenpassen, ja. Aber da haben wir auch relativ unkonventionell und offen miteinander agiert und auch sehr sensibel alle Beteiligten. Und ich freue mich schon richtig auf dieses Jahr. Also, und kann auch sagen, also wenn man ans Heeresmusik kommt, also der Name, der ist schon
so klingt
nicht griffig, ne?
Ja.
Aber ich war ja schon ein paar Mal dabei und das ist so ein schönes, also wunderbares Konzert. Also man stellt sich dann, man darf sich bitte nicht so Blasmusik und alte Märsche vorstellen, sondern das ist wirklich ein ganz fantastisches Konzert.
Wie wenn man das Filmorchester Babelsberg kennt, ne? Ja. In die Richtung, die Qualität ist es. Wir kitzeln auch gerade noch raus. Wir arbeiten ja aktuell an dem Programm mit denen zusammen, dass es auch einen griffigen Namen gibt, dass man sagt so, sei es Filmmusik, sei es irgendwas anderes, dass man das. Weil tatsächlich dieser Name Heeresmusikkorps ist
schon noch ein bisschen griffiger.
Das muss man, kann man unter das muss halt einfach.
Ne?
Genau,
so ein Jahr nicht abschrecken.
Ja, aber im letzten Jahr war ich das erste Mal da und ich war total begeistert, also mit Gänsehaut und allem drum und dran. Mir ist ja ganz doll im Ohr geblieben, dieses Saxophon-Solo von hier Phil Collins, Against All Odds. Mhm. Oh, wunderbar, ne? Super Titel, der ja so schon zu Tränen rührt und also war wirklich traumhaft und das. Schade, dass man das aus dem Titel halt nicht so richtig erkennt, wie toll das eigentlich ist. Ne? Und ich meine, die Leute zahlen ja, ich weiß ja nicht, was man zahlt für das Filmorchester, zahlt man bestimmt 40, 50 Euro Eintritt. Ja. Und wenn man bedenkt, wie die Preise liegen für diese Benefizveranstaltung, ne, darf man ja auch nicht vergessen, dass man ja da den Eintritt nicht für die Musiker letzten Endes bezahlt, sondern das ja immer einem guten Zweck auch noch zukommt.
Ich kann es nicht gut erklären, also wenn wir jetzt sowieso dabei sind, die Hälfte geht zur Kriegsgräberfürsorge und die andere Hälfte darf sich der Bürgermeister mal aussuchen und wir wollen nicht gerne dieses Jahr verwenden, um Weihnachtsgeschenke für, wir haben in Oranienburg ein paar Waisenhäuser, beziehungsweise Kinderhäuser, weil so Waisenhäuser, sag mal, das ist nicht mehr ganz korrekter Name, die haben schon noch Eltern, aber ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? Und da wollen wir Weihnachtsgeschenke für organisieren.
Und das ist toll, ja.
Ne? Also finde ich gut. Passt halt wirklich alles zusammen.
Ist doch eine Erfindung auch von Luise gewesen, ne? Mit dem war die nicht diejenige, die das erste Waisenhaus
in Oranienburg?
Ja, also wenn du mir die Weise zuwirfst, wenn man hier aus dem Fenster guckt und man guckt zur Rechten, dann sieht man dort ein rotes Backsteingebäude. Und das ist das erste Waisenhaus von Brandenburg-Preußen, was tatsächlich Luise Henriette von Oranien gestiftet hat nach dem 30-jährigen Krieg. Und das war damals tatsächlich dringend notwendig, und da gab es eine ganze Menge Waisen. Also was völlig neu, insofern gibt es da auch einen gewissen Bezug an der Stelle.
Ja.
Stimmt.
Also passt hier wunderbar.
Sag mal, aber um nochmal zu Vetteler Musik zu kommen, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Das kennt ja der Oranienburger noch nicht.
Na, Vetteler Musik ist natürlich der 21. Juni jedes Jahr weltweit gesetzt, dass man die Leute an die Musik begeistert, dass man sie heranführt, dass man eigentlich relativ niederschwellig Musik anbietet. Und das ist in dem Sinne so, dass man sagt, wir als Stadt, wir öffnen uns, wir bieten euch Plätze an, wo ihr einfach zusammenkommen könnt, ihr könnt Musik machen, die Leute können sich's anhören, ihr könnt ein bisschen rumwandeln. Wir selber als CKO haben zwei feste Bühnen eingeplant, wo wir auch die Bewerbung aktuell schon reinlaufen haben von Musikern oder einfach Leute, die Lust haben, mal ihre Musik präsentieren zu können. Sonja, kannst du noch ein bisschen mehr ausführen? So?
Ja, genau, da haben wir ziemlich viele Bewerbungen. Das Oranienwerk wird sich auch mit einklinken, so dass wir drei feste Standorte haben werden, die wir bescheiden mit den Bewerbern tatsächlich. Und da haben wir auch ein ganz bunten Mix tatsächlich, ne? Also von Leuten, die sich beworben haben, von Einzelmusiker über Chöre bis hin zu Bands ist das wirklich ein richtig bunt gemischtes und auch altersmäßig, ne, angefangen von Kindern und Schülern bis hin zu, ich sag mal, alten Männern, die sich beworben haben. Also das, genau so haben wir uns das letzten Endes auch vorgestellt, weil Vetteler Musik ist ja da, jedem auch die Chance mal zu bieten, sich zu präsentieren.
Also auch niederschwellig für die Künstler, die sich dann selber
auf jeden Fall dürfen. Ja, genau.
Absolut. Kurze Anmeldung bei uns auf der Webseite. Ich weiß, ist sie schon geschlossen? Ist die noch offen?
Na, die Anmeldefrist ist ja schon abgelaufen, weil wir müssen das natürlich alles regelkonform ablaufen lassen.
Denk daran,
da schlägt die GEMA zu.
Ist, also vielleicht ist also, förmlich nur noch vor der Fette La Musik, aber da würde ich keiner mehr bewerben.
Ja,
aber
nee,
das
genau, ist vor dem Spiel.
Richtig, ja, genau. Also, es soll ja nächstes Jahr weitergehen, es soll ja im besten Fall keine Eintagsfliege bleiben. Und deshalb kann man sich das ja in diesem Jahr anschauen, wie es so ist, was so am Schlossplatz 2 vor der Touristinformation los ist. Und
auch gerne Händler kann sich gerne sagen, wir bieten hier einen Platz für Musiker. Ne, für nächstes Jahr können sich dann auch sagen, okay, hier vor meinem Laden, dann lege ich einen Teppich hin. Das ist nichts anderes als die Bühne, das reicht. Und man braucht nicht immer große Technik oder sowas. Das reicht tatsächlich, wenn man sagt, da stellt man eine Kiste hin, da kann sich jemand draufsetzen, eine Gitarre in der Hand und singt einfach los. Weil ich kenne es aus Berlin, eben aus Schöneberger Zeiten, auch wenn da Fette La Musik war. Und man ist dann rumgelaufen und hat plötzlich in den Hinterhöfen Musik gehört und läuft. Und das ist halt so ein Flair, dass man auch mal sagen kann, Mensch, komm in die Innenstadt, guckt es euch an, geht rein und abends geht ans Oranienwerk, weil dann gibt's was auf die Ohren, weil da kann man auch mal richtig dann den Rock hören.
In dem Sinne. Ja, das wird bestimmt schön. Ich freue mich schon sehr drauf.
Sag mal, jetzt, wir müssen mal ehrlich zueinander sein. Mhm. Also, weil ihr gerade über den Rock spricht und ich weiß, ihr habt beide ein ganz großes Herz für den Rock. Aber wie ist denn mit anderen Musikrichtungen? Also, ich gebe es ja zu, mein Herz schlägt auch so ein bisschen für elektronische Tanzmusik.
Oh, da werden wir dir auf dem Stadtfest eine ernst große Freude machen.
Ehrlich?
Ja. Können wir es heute schon sagen? Jetzt können wir es hoffentlich schon sagen, wer der Haupteck im Stadtfest ist.
Ja, da war die Neopop-Band aus Erfurt, Northern Light, die ja schon seit 25 Jahren unterwegs sind und da sehr. Das Schöne ist für uns natürlich, da haben wir alle was von. Weil die ja die Elektro-Sachen paaren mit einer E-Gitarre. Mhm. Die haben ja seit vielen Jahren einen E-Gitarristen am Start und ja.
Also ich würde auch, ihr seid nicht von da gegenüber anderen Musik.
Nein, auf gar keinen Fall, nein. Ich glaube, jeder von uns war auch schon mal auf der Love Parade, oder? Würde ich sogar?
Ja, also wir sind ja gerade Jüngeren, da müssen wir nochmal erklären, aber.
Es ist so traurig. Also man kann es heute wirklich nicht mehr voraussetzen. Es ist 20 Jahre her, ne? Aber ja.
Ja. Ich fand es so niedlich, die Geschichte muss ich noch erzählen. Der Thomas Lisara, der ist nach Oranienburg gekommen vor 2 Jahren, das erste Mal, glaube ich. Und da habe ich mich auch ein bisschen dafür eingesetzt, dass elektronische Tanzmusik auch eine Rolle auf dem Stadtfest spielt. Und da sind Leute in meinem Alter auf mich zugekommen und haben mich dazu beglückwünscht, dass endlich mal auf dem Stadtfest was für die Jugend gemacht wird. Ich betone nochmal, das waren Leute, die über 40 waren.
Ja, aber das wird eher bei Northern Light ähnlich sein. Ich war jetzt vor 2 Monaten in Cottbus gewesen, mein Konzert von Ding. Es ist halt tatsächlich da. Also da ist tolle Phänomen, dass jung und alt, also wir sind ja mittelalt, sind wir mittel,
die jung
geblieben, ne? Also wirklich dann eine Komponente haben mit der Musik, die halt zeitlos ist. Also du hast diese elektronische und jetzt gepaart noch mit Rockmusik, Rockpop mit drin. Das trifft den Nerv der Jugend und es trifft den Nerv der Eltern in dem Sinne. Und das ist natürlich, und das war.
Das ist so die Herausforderung im Stadtfest, ne?
Das wollen wir alle. Unser Ziel ist ja tatsächlich, dass man sagt, ihr kommt als Familie, auch wenn ihr nervige Teenager habt, bringt die mit, weil das ist genau ihre Musik und da könnt ihr als Familie abtanzen und abzappeln. Ja, das war so ein bisschen unser Ziel dieses Jahr.
Wenn man die Jugendlichen beobachtet, hört man ja auch viel, dass die stehen ja aktuell auch total auf die Musik der 90er Jahre, ne? Also das ist. Wenn man irgendwo.
Dann ist ja doch wieder relativ einfach, ne?
Genau, deshalb, also da kriegt man das schon ganz gut hin, ne? Und wenn man dann zwischendurch noch den einen oder anderen Schlager irgendwie bringt, dann hat man auch noch den Rest irgendwie abgeholt. Also das ist, glaube ich, ganz gut, ne?
Aber das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Nicht alles, was Konzerte in Oranienburg sind, ist auch automatisch TKO.
Also, richtig, ja.
Ich denke zum Beispiel jetzt über Dieter Bohlen und Nino D'Angelo. Ist da noch ein anderer Konzertveranstalter? Ja. Vermutlich kann man bei euch sogar Tickets kaufen, aber.
Genau, also wir sind, die Qualität hat sich auch das Angebot hat sich stetig erweitert. In der Touristeninformation ist aktuell der einzige Hotspot in Oranienburg, wo man bundesweit mittlerweile Tickets, also wir haben da aufgerüstet mit Reservex und Eventim in Zusammenarbeit. Man kann selbst für Cats in Hamburg, ich hoffe, die spielen in Hamburg, oder Harry Potter in Hamburg kann man sich hier Tickets kaufen, aber eben auch für Dieter Bohlen oder auch für den Schlagerhammer kann man in der Toast-Information kriegt man hin und sagt, wir wollen dafür Tickets.
Dann Schlagerhammer ist auch ein neuer Oranienburg.
Das ist das dritte Jahr.
Genau. Ja, jetzt, genau.
Ist aber auch wiederum ein anderer Veranstalter.
Ist auch wieder ein anderer Veranstalter, genau. Aber eben Nee, auch mit den Veranstaltern, aber auch wenn wir da letztendlich, sag ich mal, hardware-technisch nichts zu tun haben, haben wir aber trotzdem Kontakt und auch Kontakt aufgebaut, um mal zu wissen, wie ist die Entwicklung, wie können wir sie auch unterstützen. Ganz einfach, wo sind da die Bedürfnisse?
Wenn es der Schlosspark und am Ende
wollen Schlosspark oder auch Schloss genau. Hof, ne, oder auch Innenhof in dem Fall. Wie kann man kombinieren und wie kann man das entwickeln? Auch in Zukunft kann man vielleicht auch mal andersweitig, wir müssen ja tatsächlich gucken, wir haben ja im Innenstadtgebiet so ein bisschen, wie viele Veranstaltungen dürfen wir fahren und machen, dann müssen wir uns ganz einfach absprechen, damit wir da nicht in die Quere kommen. Und sind natürlich auch immer in der Entwicklung dran interessiert, kann man auch noch in Oranienburg andere Eventorte finden für größere Publikum, und da sind wir auch mit Partnern gerade am Diskutieren, um halt neue Sachen mal zu entwickeln und einfach mal auszuprobieren. Und ich einfach mal sagen kann, wie kriegt man...
Hat man sich schon traut zu sagen? Oder?
Nee, ist noch zu neu. Aber das Bedürfnis, das kann ich aber sagen, ist halt wirklich mal auch Bands, die man sonst immer so, wo man nach Berlin fahren muss, ne? Auch mal zu sagen, so, komm, hier, vor den Toren Oranienburgs, vor dem Berlin, ist Oranienburg, Mensch, das ist Vorzimmer, das sind keine 30 Minuten, dann seid ihr mittendrin und dann kommen irgendwer, die Ärzte oder sowas und spielen mal hier bei uns zum Beispiel. Ne? Und das musstest du jetzt einfach machen.
Das war ein bisschen hochgesetzt.
Wir müssen.
Aber tatsächlich ist es, es gibt ja andere Städte in Oberhavel, die es auch schaffen, namhafte Bands selbst zu holen. Und ich glaube, wir starten mit Northern Light, was halt eine kleine namhafte Band ist, die halt, wie gesagt, schon 25 Jahre am Markt sind und gucken, dass wir uns da stetig vorarbeiten, dass wir da konkurrenzfähig bleiben, auch mit den anderen Oberhavler Städten.
Ja.
Ich würde jetzt ja nur noch meinen Fokus ändern. Weil Veranstaltungen haben wir, glaube ich, ein bisschen angeschnitten. Es sind natürlich noch viel mehr. Wie hieß nochmal eure Homepage?
Genau, alle Veranstaltungen finden wir in der Touristeninformation und natürlich auf oranienburg-erleben.de.
Und ich darf nochmal darauf hinweisen, dass das Stadtmagazin auch eine sehr schöne Quelle ist für Veranstaltungen.
Ja.
Und auch die Stadt Oranienburg. Ich habe eine Homepage und oranienburg-veranstaltungen, da findet man, glaube ich, auch nochmal einen guten Überblick.
Korrekt,
ja. Ja, also dann bitte alles einmal abarbeiten. So, jetzt habt aber noch eine andere Brille auf, und zwar ihr vermarktet Orte und bestimmte Orte, die wir schon erwähnt haben. Also ich glaube, relativ oberflächlich kann man im Wesen mal erwähnt haben, den Schlosshafen. Wo ich nochmal sagen muss, war sehr mutig damals, den Schlosshafen dort anzulegen, weil damals noch gar nicht sicher war, dass man danach dann die Friedenthaler Schleuse, die ja irgendwann hoffentlich dann auch, so Gott will, und die Bomben endlich entschärft werden, entstehen wird, aber dass es eben keine Sackgasse ist. Ist aber schon jetzt gut ausgereizt, ne, und macht irgendwie Appetit auf mehr. Ne? Also Thema ich weiß jetzt nicht, ob es der politisch korrekte Begriff ist, aber was man unter Kaiserhafen kennt, gibt ja auch viele Ideen da drum. Mhm. Würde ich jetzt aber auch trotzdem einfach mal so stehen lassen, also darüber reden wir auch viel. Den Reisemobilstellplatz, der, ich glaube, auch durch Corona noch mal extrem nachgefragt wurde. Und mein Eindruck ist,
aktuell ist sehr, sehr
100% Auslastung.
Also die Saison hat noch nicht mal richtig gefangen und schon ist voll. Buchungen sind auf jeden Fall auch drinne. Muss ich auch vorstellen, das ist, also bin selber leidenschaftlicher mit der Familie, uns vor 11 Jahren zur Hochzeit so einen kleinen VW-Bulli zugelegt. Und seitdem sind wir damit unterwegs in den Sommerferien, auch schon im Oranienburger Schlosspark, so eine Hochzeit da übernachtet. Und wo hat man das schon? Mitten in der Stadt, an der Havel, mit Blick aufs Schloss, in Nähe vom Schlosspark, wirklich einen Stellplatz zu haben, den normalerweise ist, ne, kennt man so, das ist dann irgendwo ein Schotterplatz, irgendwo am Rande und sowas. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit, die es hier gibt, die auch sehr gut bei den Wohnmobilisten letztendlich ankommen, ne, die ja dann auch, mittlerweile habe ich Stammpublikum mal kennengelernt, die gerne kommen, die in Gruppen kommen. Also gibt es jetzt aktuell steht ein Caravan-Club da, die sich richtig über Pfingsten eingemietet haben. Für die organisieren wir dann zusammen halt mit Vivian zum Beispiel auch eine Führung durch den Schlosspark mit der Kurfürsten oder eine Fahrt mit der Sehnsucht. In dem Sinne, dass halt tatsächlich auch alles geboten wird halt. Ne? Und das ist ähnlich beim Schlosshafen natürlich auch. Da ist Schlosshafen, muss man sagen, haben wir so ein bisschen so Hälfte, 60% Dauerliga. Das ist natürlich auch immer gefragt. Leute, die hier aus Oranienburg kommen, die ihr Bötchen haben, um halt wirklich die Kanäle abfahren zu können. Ja, die anderen sind dann immer freigehalten für die Tagestouristen. Und da, wie du schon angesagt hast, ist natürlich mit der Entwicklung eine Schleuse oder jetzt auch mit dem Verbund Mecklenburgischer Seenplatte, Brandenburgische Seenplatte, ist Oranienburg das Tor. Es geht hoch in Norden, wir sind das Tor zu den Seenplatten letztendlich, wo man sagen kann, Mensch, hier müssen wir denen auch was bieten dafür auch. Halt, ne? Ihr könnt hier andocken, ihr könnt eine Übernachtung toll machen, den Schlosspark nutzen, eine Veranstaltung nutzen. Wir merken deutlich, dass gerade zu den Veranstaltungen auch die Zahlen in den Hafen und im Wohnmobil explizit anschauen, weil die Leute gezielt sind, deswegen auch kommen halt.
Ich glaube, dass wir gerade erst anfangen zu verstehen, was für ein Potenzial Tourismus in Oranienburg hat, weil das auch in der Frage eine völlig absurde Vorstellung gewesen wäre, dass Oranienburg irgendwie einen touristischen Anspruch haben könnte. Aber wir haben es, glaube ich, jetzt, wir haben was anzubieten. Ich habe übrigens eine Diskussion mal in der Zeitung gefunden, da debattiert ihr, was ist eigentlich das, was Oranienburg ausmacht. Soll es eine Kulturstadt, eine Party-Hotspot oder ein Naherholungsort oder ein Gedenkort werden? Es ist, glaube ich, eine Frage, die ja nicht so einfach zu beantworten ist, vor allen Dingen nicht mit der einen Antwort.
Also Oranienburg ist...
Wie seht ihr das?
Oranienburg ist, also mein alter Professor hat immer gesagt, Geschichte kommt von Schichten. Ne? Und genau das sehe ich in Oranienburg. Wir haben so eine vielfältige Geschichte, wie es entstanden ist, die ist sowohl positiv, die ist auch negativ geprägt. Ja. Und das ist eine Sache... Die können wir uns nicht verschließen, die müssen wir ganz uns, im Gegenteil, die müssen wir uns öffnen und die müssen wir halt deutlich machen und nicht nur den Gästen, die in die Gedenkstätte wollen, sondern genau das ist zum Beispiel ein Ziel, wo wir andocken müssen und sagen, es gibt mehr als den Weg zwischen Bahnhof und Gedenkstätte, weil Oranienburg liegt nicht auf dieser Strecke, sondern Oranienburg liegt genau daneben. Da müsst ihr hin, da müssen wir quasi eine Sensibilisierung, eine Willkommenskultur schaffen und sagen, ihr kommt auch noch einen zweiten Tag, weil es gibt nicht die Gedenkstätte noch, sondern es gibt auch ein Schloss, ein Schlossmuseum, ein Schloss, ein Remo, ne, wo hat man ein Schloss, wo zwei Museen drin sind und ein schöner Schlosspark noch daneben ist. Das muss man halt den Leuten klar machen. Ne? Und dann ist auch Oranienburg mehr als ein Tagesausflug wert in dem Sinne, weil das ist genau diese Qualitäten, die wir sichtbar machen.
Da alles ansprichst, dann muss ich ja die Liste noch wenigstens so halbwegs komplizieren. Also unser Schwimmbad, da war
natürlich
nicht. Ja,
natürlich, Turm, ne, das ja. Ist.
Und unseren Tier- und Dinosaurierpark.
Ja. Das alles, und das hat man alles auf wirklich, wirklich engstem
Raum. Wir sind bei 4 Tagen. Ja. Also wieso nicht eine Woche Urlaub in Oranienburg machen?
Genau. Und da sind wir noch ehrlich die Radwege abgefahren, hier. Nein. In der Havel entlang.
Genau.
Was haben wir? Oder wir haben Berlin-Kopenhagen. Ja.
Richtig. Genau. Was ist bei Zentrum ein Boot gemietet oder ein Grillboot?
Grillboot.
Ja.
Also eine halbe Stunde vor Berlin.
Ja,
also das ist ein irgendein Potenzial. Und was man ja in der Vergangenheit auch schon mal ausgeschöpft hat. Also wenn ich so dir, ich gucke immer so neidisch auf alte Bilder aus den 20er Jahren, wenn du den Lenitzsee guckst, wo der Lenitzsee quasi eine einzige Terrasse war von Berlin aus Flügen und der Lenitzsee war voll mit Dampfern. Und
aber der alte, ich letztens ein altes Foto gesehen, das Gasthaus am Lenitzsee hier, also das alte mit den Terrassen, wo die Leute halt wirklich dann saßen und dann noch ihr Bierchen.
Ja, wäre es eins.
Das ist das. Früher war es so, der Ort der Sommerfrischler, hat man ja mal gesagt. Ne? Da sind die Berliner rausgekommen. Wo Neuendorf ist sowas, aber auch gerade hier Oranienburg, wo man mit einem Dampfer hier hingekommen ist. Genau.
Und oder mit der damals frischen S-Bahn. Ne?
Oder die S-Bahn, ne? Aber ein Dampfer wäre auch, dass man sagt, so, jetzt wir haben am Turm eine super Anlegestelle, wo man sagen kann, wir müssen halt zum Beispiel auch die wieder überzeugen. Kommt doch her, guckt, da müssen wir in Berlin halt ansetzen, ne, und sagen so, ja, wir müssen euch sensibilisieren, zu sagen, pass auf, das kannst du hier alles in 2, 3, 4, 5, 6 Tagen machen. Also, und das ist eine Reise wert und du bist gar nicht, bist in Berlin weitaus länger unterwegs als vom Zentrum hierher.
Ich finde, die Schwierigkeit ist, man sucht ja mal nach der eigenen Geschichte, also wofür steht, weiß nicht, Celle oder Hamburg oder Berlin oder, wenn das in einem Satz erklärt, aber das finde ich ja auch gar nicht so einfach. Und ich bin mir auch mal ja nicht so sicher, ob das so der Anspruch sein sollte. Weil natürlich Gedenkstätte und Tierpark, das sind zwei Sachen, die sind so unterschiedlich, die können nur kollidieren. Und trotzdem möchte ich ja nicht, also wir sind beides.
Wir sind alles. Wir sind Luise, wir sind historische Befischte. Deswegen, das muss man alles bringen. Und es gibt Sachen, die sind sensibel. Und das sind Sachen, die kann man halt genauso auf den Kopf raus halt machen, ne? Und das zusammen in der Zukunft jetzt zusammenzubringen, das ist und die ersten Verknüpfungen, und da haben wir wieder der Anfangsthema Netzwerk, ne? Wir sind da im regen Austausch mit den Gedenkstätten auf, um Ideen einzusammeln, was haben die für Ideen, was können wir als mit unterstützen, dass man sagen kann, kann man zusammen einen gemeinsamen Fahrradweg entwickeln, der durch Oranienburg führt, aber zum Beispiel auch Gedenkpunkte, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat, mit abzufangen, ne? Das interessiert die Leute halt auch. Und dann ist natürlich auch, wie kann man das halt auch vermitteln? Das muss nicht immer nur ein Schwarz-Weiß-Flyer sein von irgendwas, sondern das kann halt auch irgendwie heutzutage digital, VR-mäßig zum Beispiel erlebbar sein. Das sind so Sachen, an denen wir, die wir so auf dem Tisch haben, die wir dran arbeiten, wo wir sagen können, wie können wir das in der Zukunft wirklich erlebbar auch machen, ganz einfach. Die Stadtgeschichte erlebbar machen. Wir haben halt das Pech, dass von der Gebäudestruktur letztendlich wenig erhalten geblieben ist, um das halt noch fühlbar zu machen, ne? So eine Stadt, ich muss eine Stadtwächtertour bei uns mal mitmachen, weil das interessiert mich schon, wie man als Stadtwächter durch eine Stadt geht, die halt wirklich größtenteils zerbombt ist und nur noch alte Substanz da hat, ne? Aber wenn man mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt mein Handy und habe vielleicht noch, es gibt so tolle, Axel Petersen ist ja da absolute Leidenschaft, hat ja eine kleine Ausstellung auch in der TI gehabt, alte Postkarten von Oranienburg. Wenn ich da sehe, Mensch, wie toll der Schlossplatz mal, das war ja mal eine große Wiese gewesen in dem Sinne und alles sowas halt, ne? Und wenn man das den Leuten wieder erlebbar macht, ist das natürlich auch wieder ein Buch, wo man sagt, Mensch, wo gibt's sowas noch? Ich komme nochmal wieder an, guck mir das an. Das schaffe ich ja gar nicht alles an dem Tag. Also, da müssen wir hinkommen.
Habt ihr irgendwie so ein besonderes Projekt, was euch so besonders am Herzen liegt, so was man so für Oranienburg noch in den Gang schieben müsste? Also Wassertourismus hat mich immer so vor Augen und
naja, wir haben aktuelle Themen natürlich, sind jetzt auch mit dem Wegfallhotel an der Havel. Das ist natürlich, also wenn wir genau, was wir gerade ausführlich erklärt haben, die Leute in die Stadt ziehen wollen und natürlich auch als Übernachtungsgäste haben, weil die Zahlen sind super. Wir haben letztes Jahr über 80.000 Übernachtungsgäste gehabt, ja. Aber wir sind so limitiert an Übernachtungseinrichtungen. Wir haben ein großes Hotel mittlerweile nur noch, was Bettenkapazitäten hat, ganz viele kleine Einzelzimmer, kleine Pensionen, ne? Oranje Hus, kann man mit denen arbeiten wir gern zusammen, was die sich leidenschaftlich dann Gäste, ne? Und Tierpark, genau, gibt's die gibt's halt noch, aber Sonnenburg, ja. Aber das sind halt alles kleine und wenn man sagt, wir haben die Kapazitäten und wir brauchen halt auch da wieder Übernachtungskapazitäten, ganz einfach, auch attraktiv in der Innenstadt, und die Leute halt wir haben viele Anfragen für Hochzeiten und zum Beispiel. Ja. Und da ist die erste Frage ist immer, können wir auch irgendwo übernachten? Ja,
und am liebsten in der Nähe vom Schlosspark. Ja, ne? Da war das Hotel an der Havel natürlich.
Den perfekten
Standort. Genau.
War vielleicht nicht ein schönes Hotel von der Welt, aber ein perfekter Standort hat es
gehabt. Genau, weil sind ja wirklich viele, die von außerhalb kommen, in der Orangerie zu heiraten.
Ja.
Also schon eine
ja, halt ich schon. Schloss, ne? Also, ja, also ich denke, das sind nur Oranienburger, die jetzt.
Das Ambiente ist einfach ist super.
Super Location, ja. Das Team macht das super. Genau. Die kommen gerne, die Leute, ne? Und dann verliert man sie, weil sie dann wieder irgendwo anders sind zum Feiern fahren. Mhm. Weil wir haben auch die Möglichkeiten hier, das zu feiern, aber dann ist die Punkt Übernachtung. Ja. Und da kommt man tatsächlich an eine Grenze, wo wir sagen, sorry, wir können gerade aktuell nichts anbieten. Ne? Und das ist so ein Projekt, zwischen all denen, die wir auch noch haben, dass man sagt, da müssen wir halt.
Das ist wichtig, wir waren noch zusammen, das ist genau lange her, waren wir bei der ITB, ne, und haben quasi alle größeren Hotelhäuser, also unsere Visitenkarte übergeben, genau, und versuchen ein bisschen auf Oranienburg aufmerksam zu machen. Die kann ja auch, vielleicht hört ja jetzt der eine große Investor zu, das ist ja genau die Stadt. Also eine Fläche, die mir besonders vor Augen ist, die ist direkt am Schlosshafen, ne, also zwischen Schloss und Kaiserhafen. Die wäre präzisiert für den Hotelstandort und eine andere Fläche, übrigens beide Flächen der Stadt. Also da, man könnte ins Gespräch kommen, wenn jemand sich da interessiert und da kann man wirklich leicht Geld verdienen. Und die andere Fläche, die sich so aufträgt, ist am Wasserturm, finde ich. Also
ja.
5 Minuten vom Bahnhof, direkt neben dem Lädelsee, direkt neben unserem Schwimmbad. Also eine richtig tolle Fläche, die so ein bisschen nach hinten, man von außen an der Heidelberger Straße kann man gar nicht erahnen, weil da sich noch alles frei macht. Aber das sind sowieso die ersten beiden Sachen, die mir einfallen, wenn sich jemand für einen Hotelstandort in Oranienburg interessiert. Da werden mir 2, 3 andere, würde ich mir auch noch gut vorstellen. Natürlich auch hier gegenüber vom Schloss, aber das ist verkehrsreich, aber ich habe auch mitbekommen, dass die Hotelinvestoren gar nicht so sehr abschreckt. Also ganz im Gegenteil. Und auch tatsächlich Rungestraße ist so ein Stadtort, der hätte ich ausgeschlossen durch die Nähe zum Bahnhof, aber ist interessant. Also gerade durch die Nähe zum Bahnhof.
Ja. Da kommen viele auch tatsächlich an, darf man nicht unterschätzen, dass auch viele mit einem mit der Bahn, mit dem Fahrrad unterwegs sind und da auch so den Einstiegspunkt suchen halt.
Ne? Wenn ich in Urlaub fahre, gucke ich auch, dass ich eine Unterkunft in Bahnhofsnähe kriege, einfach weil man, also ich bin viel fußläufig halt unterwegs, wenn ich im Urlaub bin und dann ist es, oder halt mit Fahrrad, aber dann brauche ich die Bahn nicht, aber wenn ich halt zu Fuß unterwegs bin, dann immer lieber in Bahnhofsnähe und deshalb ist es schon, ergibt es Sinn.
Sag mal, eine Sache müsste ich noch mal kurz ein bisschen rausarbeiten, Oranje. Wir haben, also er ist eigentlich wieder bei Oranienburg und wir haben auch ein, zwei Feste, die sich mit den Niederlanden auseinandersetzen. Mhm. Könnt ihr mal erklären, warum das so ist und was es da verbindet?
Na, wir möchten. Ja, wir haben sie heute schon ein paar Mal erwähnt, unsere Luise, ne, von Oranien, die ja damals... Ich bin immer so schlecht in Jahreszahlen tatsächlich. Aber ich habe in der Orangerie extra die Seite auch aufgeklappt, wo es um die Hochzeit von Luise geht. Die ist jetzt da in dieser, in diesem Glaskasten-Trainer. Genau, und die hat ja...
Also ich kriege es nicht ganz hin, aber ja. Der 30-jährige Krieg war 1618 bis 48. Und sie ist unmittelbar danach als junge Frau hierher gekommen. Also rechne mal 1650, 20 Jahre zurück. Sie muss um 1630 geboren worden sein. Das könnte ich jetzt, wir können darüber Wikipedia immer nachschlagen, aber so 10 Jahre plus oder minus, lass mir bitte Zeit nicht mehr sprechen, aber so ungefähr die Zeit.
Genau. Aber sie ist ja nicht die einzige Verbindung, die wir zu den Niederlanden haben. Ne? Wir haben ja auch noch die Partnerstadt. Du hast mir beigebracht, ich habe ja das mal ganz komisch ausgesprochen, ne? Fuch heißt es, ne?
Jetzt, das ist eine Herausforderung. Ich habe versucht, dass wir das Thema im Schiff bekommen.
Ach so, okay. Du hast angefangen.
Ja, okay, gut. Also dann versuchen wir uns das zusammen durchzuheddern. Also
genau,
Fürth, man denkt an das Fürth bei Nürnberg, aber wird dann doch ein bisschen anders betont und völlig anders geschrieben, Fugat.
Genau.
Das ist unsere Partnerstadt und nicht sie kommt dort her, aber ihr Papa, der hat dort ein Schloss gehabt. Und eine andere Verbindung war gewesen, dass, das ist wiederum der negative Teil des Spektrums, es gab eine ganz enge Beziehung zwischen dem KZ Sachsenhausen und den Kampffurt, also das war ein Konzentrationslager in den Niederlanden.
Ah, okay.
Und da sind irgendwie beide Seiten der Medaille, die uns verbinden. Deswegen ist da die Beziehung auch sehr eng. Und wir haben 1999, war glaube ich das Oranienjahr, da ist ja das... gab es eine große Ausstellung und das Schloss wurde übergeben und in dem Zusammenhang ist auch damals Königin Beatrix nach Oranienburg gekommen. Das ist so, glaube ich, noch, also da erinnern sich die Oranienburger, die damals dabei waren. Und seitdem haben wir enge Beziehungen und ich habe immer noch die Hoffnung, dass Königin Maxima und ihr Mann jetzt auch mal besuchen könnten. Da arbeiten wir.
Oh, schade, dass der Königstag, wenn wir nächstes Jahr Oranienfest feiern, ist direkt am Königstag. Vielleicht haben die ja Lust, das an Oranienburg zu feiern.
Das wäre eine Herausforderung.
Das wird wohl nicht funktionieren, dass der König am Königstag.
Ich weiß, damals hat man noch 10 Jahre gearbeitet daran, aber wir sind noch jung. Also wir sollten unser gemeinsames Ziel sein, irgendwann in den nächsten 10 Jahren nach Oranienburg zu bekommen. Und das ist möglich. Also und
wir sind ja auch einer mit der östlichsten Punkte von der Oranje-Route. Da gibt ja diese vom niederländischen Fremdenverkehr und dem deutschen Zentrum für Tourismus Verband. In dem Sinne, die Oranje-Route, die sich gerade an die niederländische Bevölkerung wendet, die sind sehr interessiert an ihrem Königshaus, auch wie die Historie war. Und Oranienburg natürlich durch Luise ist ein Ankerpunkt, wo wir auch gerade bei den Wohnmobilisten und eigentlich auch bei den Fahrradfahrern, soll eigentlich eine Fahrradroute sein, aber die ist weit über 2000 Kilometer lang, hier mit ankommen können, wo wir jetzt auch die Beziehung wieder neu gemacht haben, ne, dass wir Standort der Oranienroute sind. Und Luise als Powerfrau, die hier alles reingebracht hat, passt natürlich dann blendend hierher.
Ja.
Genau.
Aber noch was zusammengekriegt.
Da kann man übrigens auch ins Rimo und ins Schlossmuseum gehen. Da Frau Glühle und Frau Rack sind da. Die sind da richtig für drin. Ja. Und das macht richtig Spaß, denen zuzuhören über die Geschichte.
Es gibt übrigens auch eine Folge mit Frau Glöde, wo wir das alles ganz genau erklären. Und
wahrscheinlich würdest du die Hände über den Kopf schlagen. Wenn
auf jeden Fall. Aber man soll sich dann lieber die Folge
angucken.
Ja. Den Aspekt noch ein bisschen genauer zu.
Aber im neuen Sehenswert ist eine kleine kurze Geschichte, um genau so eine Wissenslücke zu füllen. Der ist jetzt aktuell erschienen, auch in der TI und in der Stadt. Und überall kann man den sich kostenlos mitnehmen.
Vielleicht noch zum Abschluss, genau, lass mal nochmal über die TI sprechen, weil, also ihr seid gerade, also ihr habt die ein bisschen neu gestaltet und da ist ja noch, ihr habt ein bisschen was vor. Ich, ehrlich gesagt, hab immer noch nicht ganz auf die Jugend, weiß, was hier in 2 Jahren sein wird, wenn man sich das mal später wieder anhört. Aber ich persönlich, ich will es zumindest mal erwähnt haben, auch an der Stelle, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die TI irgendwann mal umzieht und zwar in das alte Amtshauptmannshaus.
Das ist, würde prinzipiell, also vom Gesamtkonzept haben wir auch schon mal drüber nach, ist natürlich, wir haben witzigerweise zur Lager, 2009 war die damalige, also aus dem die TKO entstanden ist, die Lager GmbH, also die Lager 2009 GmbH, hatte da ihren Ursprung gehabt, hatte ihre Büroräume im alten Amtshauptmannhaus gehabt, hat daraus sozusagen die Entwicklung gemacht und die Koordination. Und ist dann in die TKO umgezogen, ist schon witzig. Also es wäre da kommt wieder der Stadtplaner raus und letztendlich als Gesamtkonzeption finde ich das absolut interessant. Also man hat in dem Sinne eine neue Eingangssituation auch schaffen, ja, durch so ein altes historisches Gebäude, was mit dem Schlosspark eh verbunden ist, dann direkt im grünen Klassenzimmer zu
machen. Also übrigens, eure Körpersprache sagt, ihr habt durchaus Respekt vor den Kosten.
Ja, natürlich. Also, das darf man nicht vergessen. Das Haus bedarf Baumpflege und Liebe, damit man das wieder öffnen kann. Im Holdingverband, in dem wir angeschlossen sind, das kleinste Unternehmen in dem Sinne auch und sind so eine Sachen können wir halt uns nicht leisten. Da sind wir tatsächlich auf die Stadt mit angewiesen,
um so eine Projekte zu stemmen. Das ist ja aber viel zu explizit, diese Diskussion. Aber letztendlich tatsächlich
träumen kann man, also auf jeden Fall.
Ja, also das ist eins der spannendsten Häuser überhaupt in der Stadt. Also eins der ältesten Häuser, auch nach dem Schloss natürlich. Und auch insofern eins der prominentesten, die Sichtachsen des Schlosstrages,
dass sie nicht sündbar
da auf das Haus ausgerichtet.
Orangerie, das ist eine Linie Orangerie, ja, zu dem, das ist daran aufgerichtet, ist super toll, ist das. Ich liebe diesen begehbaren Tresorraum. Da konnte ich mir auch drin vorstellen, da hat man so kleine regionale Köstlichkeiten als Verkostungsraum oder sowas, so ein kleines Whisky-Tasting oder sowas. Ja, weil das sind so, man kommt rein und hat so gleiche Ideen. Ne? Nein, das Haus ist natürlich schon.
Diese Tresorräume, die sind so cool. Also, ja. Das hebt übrigens einige von diesen Räumen in Tresorräumen. Also auch im Juka, ne? Juka-Ecke, bei der Straße, das Umtresorraum unten.
Das ist super toll.
Ja, das ist auch sehr, sehr atmosphärisch. Aber was ich halt da so faszinierend finde, also dieses Haus muss man, um die Geschichte noch zu Ende zu bringen. Wir haben gerade festgestellt, dieses Haus ist wirklich extrem sanierungsbedürftig. Und das ist auch ein Eigentum der Stadt. Und da gab es mal nur einen Beschluss, das sollte mal veräußert werden. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Und sowas sollte auch in der Hoheit einer Stadt sein. Aber wir sind eben dabei, dass wir das jetzt einmal grundsätzlich anfassen müssten. Das werden wir im nächsten Haushalt auch ordentlich darstellen. Und dann ist aber auch die Frage, die sich aufträgt, und die diskutieren wir gerade ganz konkret, mit offenem Ausgang, kann man hier sagen. Also wir lassen jetzt mal alle an unseren Gedanken teilhaben, darüber, was man mit diesem Haus machen sollte. Und es sollte vielleicht auch ein bisschen mehr sein als ein Bürogebäude oder irgendwas, was jetzt nur einen sehr beschränkten öffentlichen Zugang hat. Und da fällt einem dann noch relativ schnell irgendwie ein, die TKO einerseits als Touristeninformation, weil von der Lage wäre es genauso perfekt, wie er jetzt hier stand. Ihr habt einen wunderbaren Standort, keine Frage. Und aber tatsächlich auch der Eingangsbereich, den könnte man ja komplett umverdienen. Der Eingangsbereich gehört ja eigentlich durch das Schlossportal. Also durch
genau, richtig.
Aber natürlich kann man da schlecht ein Häuschen daneben bauen. Das wurde, also aus Denkmalschutzsicht wäre das natürlich fahrlässig. Daneben wäre halt dieses Haus, man hätte den Zugang zum Schloss, man könnte sich da auch ein schönes Café irgendwie vorstellen.
Was worunter wir leiden, wir arbeiten ja viel auch mit Künstlern, mit bildenden Künstlern zusammen. Wir haben extrem viele Anfragen von guten Künstlern für Ausstellungen, also wo kann man sich denn präsentieren?
Ja, oder in diesem Saal oder irgendwie.
Und wir haben auch in der TI auf der rechten Seite, gibt's 3 Wände, wo man hängen kann. Wo ich sage, für so eine Kreisstadt, für Oranienburg und mit so einem Nachfragen, da muss man halt auch was Schöneres anbieten können halt noch. Ne? Und das konnte man da sind ja auch 2 Etagen mit den großen, mit diesem Rundzimmer drin, kann man halt auch genau sowas mitdenken, dass man einen Raum hat für die Öffentlichkeit, für Ausstellungen, für kleinere Treffen, Konzerte und sowas. Und das natürlich auf der Achse zwischen Schlosspark und Schloss, also das ist natürlich Konzept ist das was Traumhaftes. Da kann man wirklich sehr gut träumen.
Also man kann das noch sicher noch mal ein halbes Jahr anhören, dann werden wir da deutlich weiter sein oder auch nicht in der Diskussion. Manchmal ist das so, aber ich glaube, ehrlich gesagt, es lohnt sich da ein bisschen zu kämpfen in die Richtung. Ich habe jedenfalls noch keine bessere Idee gehört. Hab schon einige Ideen gehört, die ich so ganz solide fand, aber das finde ich am Schluss ist. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen dranbleiben.
Ja.
Wir sind für jede Standzeit bereit.
Auf jeden Fall.
Das ist gut. Ja. Dann sagen wir die Selbstbombe. So, wollen wir zum, also die 90 Minuten sind locker rum, da haben wir schön ausgereizt, war sehr kurzweilig gewesen, hat mir riesen Spaß gemacht.
Ja,
ebenso. Irgendwas zum Abschluss, was man noch unbedingt erwähnen müsste, außer eure Homepage, die sollte man vielleicht nochmal erwähnen.
www.oranienburg-erleben.de.
Und ansonsten, was braucht ihr? Also ihr habt keine offenen Arbeitsplätze, also Initiativbewerbung allenfalls, aber Künstler, gibt es da irgendwas, wo er sagt, also wenn uns jemand hört?
Ich würde gerne mal so Händler. Wir sind natürlich immer daran interessiert, auch für die Regionalmärkte, also diese Markt- und Präsentationskultur zu erweitern, also auch Kunsthandwerker anzusprechen. Wir haben verschiedene Formate. Jetzt war es Orangefest, das nächste Mal wird wieder der Regionalmarkt sein, wo wir explizit auch aus unserer Region Leute, die mit dem Kunsthandwerk, die was produzieren, auch Obstbauern, Agrarwirte und gerne einladen. Wir versuchen auch aus unserer Region Leute explizit anzusprechen, aber auch wenn die es hören, gerne uns eine Nachricht schreiben. Wir haben da eine Idee, wir haben einen Stand. Wir würden gerne halt dieses Marktleben wieder mehr nach vorne bringen. Das ist, wenn man es vorhin auch war, auch in einem Bereich, der an Corona gelitten hat, wo man merkt, so viel wie früher, die Angebote sind nicht mehr. Das ist für uns ein hartes Brot, wirklich die Leute zu binden und zu finden, um halt an den Märkten halt auch aktiv teilzunehmen. Und ansonsten, jeder, der künstlerische Ideen hat, ist bei Sonja super aufgehoben. Jeder alles halt bringen. Ja. Wir sitzen uns hin, gucken, was kann man da machen. Und wenn jemand Ideen hat, auch explizit, kann, wir sind da immer offen.
Dann würde ich doch noch eine. Ich habe noch. Gucken wir mal auf meinen Zettel hier. Mhm. Ich musste noch einmal erwähnen, wie ich toll die eine Klassenzimmer finde. Also, ist so eine Grüße.
Ja, Mike, ja, ganz liebe Grüße. Ja. Also, ganz toll.
Mega von ihre Märchenführung.
Ja, ja. Also, das ist auch so eines der Beispiele. Das Beste, was man machen kann, ist, gute Leute irgendwie ranzulocken und die dann einfach machen zu lassen.
Richtig.
Also, sie ist da wirklich ganz exemplarisch für. Also ich kann übrigens auch schöne Grüße von meiner Tochter, da auch Zielgruppe und das da mit ihrer Klasse schon mal hingegangen, die waren da so begeistert.
Ich mache das wirklich so liebevoll, die Kinder nehmen es gerne auf.
Also die Kinder kennen das auch.
Ja, das ist super.
Das mache ich keine Werbung für machen.
Nee, und wenn wir schon reden, wir reden immer über Nachhaltigkeit und gerade in der Jugendzeit und in der Kinderzeit fing es an und da ist der erste Punkt getan, um einfach zu sehen, wo kommen Lebensmittel her, wie wächst eine Pflanze, wie sind Insekten mit eingebunden und sowas, da ist man genau, sowas braucht man. Und dann, wenn man das positiv in der Jugendzeit erfahren hat, dann ist es auch in der Teenagerzeit und darüber hinaus natürlich ein Fundament, auf dem man aufbauen muss und kann. Ja, das wird unsere Zukunft auch sein. Wie gehen wir auch zukünftig mit der Nachhaltigkeit in unserem Schlosspark und. Aber das wäre jetzt nochmal eine Sendung für sich.
Ja, die gibt es auf Zettel, aber tatsächlich, das dauert ein bisschen länger, das kannst du diskutieren. Aber ja, man muss den Schlosspark auch von Bäumen und so in Zukunft anders denken. Ne? Das ist so wirklich ein Thema, den wir uns auseinandersetzen. Warum muss man jetzt nicht wahnsinnig viel Werbung bei Oranienburg für den Schlosspark machen? Deswegen erspare ich mir das an der Stelle. Aber was vielleicht nochmal zum Abschluss ein Thema wäre, die Touristeninformation ist ja gut gefragt bei Touristen. Aber könnte das vielleicht auch sein, dass Oranienburger da hingehen sollten? Und warum sollte das so sein?
Auf jeden Fall. Also ich habe das vorher auch nicht so für voll genommen, muss ich gestehen. Und seit ich jetzt hier tätig bin, weiß ich jetzt immer, wo ich meine Geburtstagsgeschenke zum Beispiel hole. Weil man verschenkt ja gerade gerne auch Gutscheine. Und das Schöne ist, wenn ich einen Gutschein an der Touristinformation hole, ist der gültig für Eventim, Reservix, für den Schlosspark und auch für das tolle Sortiment, was im Regionalladen in der Touristinfo verfügbar ist. Ne? Wo ich von Paramitus einen schönen Schnaps kaufen kann oder eine tolle Marmelade oder aus der Senfmühle. Also da kriegt man wirklich tolle Produkte, die man weiter verschenken kann. Und das macht richtig Spaß. Und eigentlich ist es so schade, dass es so wenig wissen. Ne? Also ist auch für einen Oranienburger ein absoluter Tipp zu sagen, Mensch, ich brauche ein Geburtstagsgeschenk, ich gehe in die Touristinfo.
Ja. Wir arbeiten da auch wirklich konstant dran, dass wir neue regionale Vermarkter und Leute finden, die halt tolle Ideen haben, Kaffee, ob sie Kaffee machen, ja. Ob sie Teestübchen, beispielsweise Kräuterstübe. Also meine, wir haben, da gibt es einen Tee, Oranienburger Sommer heißt der, glaube ich. Jedes Mal, wenn er kommt, kaufe ich den gleich selber, weil meine Frau den liebt, weil da ist getrocknete Füße, alles drin und alles. Und das schmeckt, das ist halt wirklich hier handgemacht in Oranienburg. Und dann sagst du, Mensch, das ist toll. Und so wie Sonja sagt, sage ich auch, wenn ich weiß, wir fahren zu Freunden und such, dann hole ich dann auch manchmal Kartoffellikör beispielsweise, ne? Gebrennt mit Luisa, weil die Kartoffeln nach Oranienburg gebracht haben. Jetzt haben wir auch nochmal was Historisches mit eingebracht. Dann gibt es natürlich auch noch original Oranienburger Luisen Kartoffellikör, den man sich da kaufen kann. Und jetzt seit neuestem auch wieder Fahrradverleihstationen. Wir haben aktuell neue Fahrräder angeschafft, um auch mal wirklich Oranienburg nochmal zu erkunden auch drin. Also das ist ein Potpourri von ganz bunten Sachen. Man kriegt touristische Informationen, man kriegt für Einheimische die ganzen Veranstaltungssachen, die man, wenn man keinen Internetanschluss hat, geht man einfach dahin, dann kriegt man auch die ganzen Termine gesagt und hat den super
regionalen. Ja, einen tollen Plauf.
Ja.
Das sind ja wirklich tolle Leute, die da arbeiten. Ja.
Unser neuesten auch Eis. Auch
toller. Ah ja, das
ganze Eisler, muss man dazu sagen. Ja. Auch eine relativ schöne Eis. Eis am Stiel, ganz verrückte Sorten. Ich komme Kiwi, Erdbeersorbet.
Alles Bio.
Nicht Bio, Zucker. Zucker ist Fair Trade.
Ja,
Fair Trade. So. Genau, einfach vorbeikommen.
Ja.
Und jetzt gerade im heißen Sommer kann man sich dann das Eis genießen lassen.
Ja, dann wissen wir, was der nächste Ausbruch ist. Ich verabschiede mich bei euch, wir gehen zusammen Eis essen.
Ah, oh ja, sehr gerne. Danke, Alex. Super Idee. Ja.
Alles Gute, wir hören uns bald wieder, sehen uns bald wieder sowieso.
Auf jeden Fall.
Eine kleine Stadt, da war sehr gut für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und besuchen Sie die TU und bleiben Sie gesellig und gesund.
Tschüss.
Ciao, ciao.